Hallo und herzlich willkommen zum The Group Podcast. Wir machen das Ganze jetzt gerade zum ersten Mal, hatten das schon länger vor und diese ganze Krise momentan lässt einfach ein bisschen kreativ werden. Ich dachte mir, da wir mit unserem Chi-Club in Nürnberg auch von der Schließung aller Clubräume betroffen sind, lade ich ein paar Gäste ein, um diese ganze Thematik mit dem Coronavirus mal ein bisschen zu besprechen, wie das im Veranstaltungsbereich und darüber hinaus jetzt gerade alles einfach ein bisschen abläuft. Das ist der Informationsaustausch. Dazu habe ich drei Gäste eingeladen. Einmal ist der Marian da, der selbst Veranstalter ist und Events plant. Auch im Z-Bau in Nürnberg, kennen vielleicht einige von euch, ist dafür das Programm zuständig. Außerdem ist hier mit dabei die Marie von der Politbande, eine junge Politikergruppe, die jetzt momentan sich für den Stadtrat mit beworben hat in den letzten Wahlen. Und der Matze von dem Podcast Zwei Flaschen Wein, der das Ganze hier ein bisschen moderieren wird, da er jetzt einfach die meiste und beste Praxiserfahrung in Sachen Podcast hat. Das Ganze ist so eine kleine Einleitung und ich möchte hiermit dann direkt das Wort dem Matze übergeben, der jetzt einfach für den weiteren Ablauf des Podcasts zuständig ist. Matze, the stage is yours.
Also erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung. Und ich fange natürlich erstmal an, um die restlichen Gäste noch vorzustellen. Da ist einmal der Mario noch da und die Marie, aber wollte einfach ganz kurz zu euch was sagen.
Crazy, dass wir so ähnliche Namen haben.
Ja, ist nervvoll.
Oh. Ja, ich bin Marie. Ich bin heute hier als kleine Vertretung der Politbande. Wir sind eine Wählerliste, die jetzt am Sonntag, am 15. zur Kommunalwahl angetreten ist. Wegen technischer Probleme gibt es natürlich immer noch kein Ergebnis, aber bisher sieht es sehr gut aus. Und ich hoffe, ich kann zu der ganzen Thematik ein bisschen was beitragen. Und danke für die Einladung natürlich.
Gerne.
Ja, Marie, schöner Name. ich bin der Marian. Ich bin im Veranstaltungssektor tätig. Das ist zum einen ehrenamtlich, das ist zum anderen aber auch festangestellt. Und ich bin in der Gastronomie tätig. Genau.
Ja, jetzt zu mir selbst auch. Ich bin der Charles. Ich selbst habe jetzt auch vor kurzem erst einen Club mit eröffnet, den Chi-Club in Nürnberg in der Regensburger Straße. Waren wir draußen, haben vor 2 Wochen eine schöne Eröffnungsparty feiern dürfen und jetzt haben wir 2 Wochen später eine schöne Closing-Party feiern dürfen. War ein kurzes Vergnügen, hat sehr viel Spaß gemacht, bringt einen aber jetzt natürlich in eine Situation, hätte man jetzt nie mit gerechnet, hätte glaube ich keiner von uns mit gerechnet und da muss man halt jetzt mit umgehen mit der ganzen Thematik. Also krasse Nummer, was da gerade passiert.
War jetzt natürlich überhaupt keine Absicht, dass ich dich als Gast nicht mit anantworte. Wir sind glaube ich alle in so einer leichten, ungewohnten Situation gerade, ja. Weil es natürlich auch sehr kurzfristig alles stattgefunden hat heute. Ja. Genauso ungewöhnlich wie die Situation, wie sie jetzt natürlich überall in Deutschland passiert und super spannend auf jeden Fall in dieser Konstellation, wie wir heute zusammensitzen. Grob als Überblick, natürlich wollen wir viel darüber reden, was euch jeweils betrifft und es soll natürlich sehr informativ sein für die Leute, die vielleicht irgendwo selbst betroffen sind oder vielleicht noch schlimmer, einfach Fehlinformationen haben, die einfach so nicht stimmen, beziehungsweise vielleicht, was auch mal aus meiner Erfahrung einfach sehr viel gebracht hat, sich selbst vielleicht ein bisschen runterfahren und beruhigen. Weil nur sich selbst zu informieren und genau solche Konstellationen wie heute eben einzuladen und zu reden, führt dazu einfach zu Meinungsaustausch, zu Informationsaustausch, was das Ganze ein bisschen die Wogen glätten könnte, was wir denn alle hoffen. Ich würde jetzt vorschlagen, du hast gerade schon mit dem Thema G-Club angefangen, direkt in das Thema einzusteigen mit Veranstaltungen. Wie konkret ist es bei euch passiert, dass ihr die Info bekommen habt, das mit der Eröffnungsfeier, das wird nichts? Was ist für euch so das Resultat und vor allem, wie krass leidet ihr drunter?
Also die Eröffnungsfeier, die hat ja noch stattgefunden. Eine Woche später hatten wir dann unseren Clubbetrieb, so wie wir ihn uns vorgestellt haben, so wie wir das wirklich ziemlich lange geplant haben, vorbereitet haben. Und dann kam das Thema zum ersten Mal irgendwie auf, so wie wir es alle, glaube ich, mitbekommen haben. Erstmal so, ja, Schweinegrippe, Vogelgrippe, so in dem Bereich abgestempelt, so irgendwie so schlimm wird es nicht sein. Dann hat sich das irgendwie so aufgebauscht und man hat es schon ernster genommen auf jeden Fall. Das war ja auch damals so bei den Grippen so, dass man das schon trotzdem innerlich ein bisschen ernster nimmt.
Man konnte auch keinem Tier einfach die Schuld geben,
scheinbar. Nee, so ja, jetzt halt, du denkst du, okay, Alter, das ist so weit weg irgendwie noch und okay, das war es in China. Und plötzlich ging das so schnell, also von 0 auf 100 dann irgendwie die Veranstaltung über 1000 Gäste, das haben wir ja alle mitbekommen und irgendwie eine Stunde später gefühlt war es in Bayern 500 Gäste und ab dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, auch schon alle, uns war allen bewusst, ey, wir müssen jetzt einfach handeln, wir sind so jung, wir haben so gar keine Ahnung, was wir machen, und blöd gesagt, ja, ja. Wir sind jetzt einfach Newbies in diesem Veranstaltungsgame so, und wir dachten uns, okay, ey, wir machen ab sofort erstmal Stillstand und warten ab, was passiert. Da waren wir, glaube ich, sogar noch relativ früh dran mit vielen anderen auch. Andere haben da echt noch die Situation ein bisschen abgewartet. Und dann kam halt eben diese Entscheidung auch mit den 100 Gästen einen Tag später auch schon wieder. Also es ging so rapide, dass du selbst, wenn du für dich das entschlossen hast, wenig Zeit später musstest du es einfach machen.
Ja.
Musstest du nachziehen. Und jetzt, glaube ich, ist ja jeder im Boot.
Ja. Einfach, ja. Das müssen, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der unter anderem auch nicht nur in Bayern, sondern auch in Berlin ja Clubs noch länger offen hatten, obwohl sie gar nicht durften. Wo jetzt auch schon rausgekommen ist, dass da Leute sich offensichtlich einfach so über 40 Leute an einem Veranstaltungsabend einfach angesteckt haben. Also da so schnell zu reagieren, ist im Nachhinein betrachtet natürlich völlig sinnvoll gewesen.
Ja,
ganz kurz, Politbande. Marie, gibt es schon in der Hinsicht, weißt du da etwas darüber, für genau solche Situationen, weil es natürlich auch irgendwo ein finanzieller und vielleicht auch irgendwo so vom Image her, okay, gerade erst eröffnet, deine ganze Promo ist im Arsch, gibt es da schon irgendwelche Ideen, wie man vielleicht genau solche Läden, Jungunternehmen oder Ähnliches unterstützen könnte? Ist von der Stadt Nürnberg vielleicht auch irgendwas geplant?
Dazu kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Ich glaube, die richtigen Ansprechpartner dafür sind gerade, okay, natürlich sind die richtigen Ansprechpartner dafür, die Webauftritte von sowohl der Landesregierung als auch Nürnberg, die dort immer auf dem Laufenden halten. Ich habe vorhin nochmal gegoogelt und es ist, glaube ich, vor kurzem, also vor ein paar Stunden, die erste Ankündigung für Hilfsfonds von Bayern Kreativ, also von der Landesregierung, an den Start gegangen. Richtig genaue Infos gibt es dazu aber morgen. Aber bisher ist ja angekündigt, dass vor allem auch Künstlern und Veranstaltern und Künstlerinnen und Veranstalterinnen unter die Arme gegriffen werden soll. Ich hoffe, dass das dann auch so ausgerollt wird, dass wirklich alle was davon abbekommen. Und was ich auch ganz interessant fand, in München zum Beispiel ist sehr schnell eine Hotline geschaffen worden, bei der Kulturschaffende sich melden können mit allen offenen Fragen, die auch dann verweisen auf die richtige Stelle, wo muss man hinschreiben, wohin muss man sich wenden, wenn man Unterstützung haben möchte. Da wäre es natürlich super cool, wenn Nürnberg nachzieht. Ne?
Ja, ja.
Also ich meine, gerade ist noch alles im Kommunalwahltrubel, aber ich denke, dass danach das dann auch schnell geht oder ich hoffe, dass es danach schnell geht und entsprechende Fonds dann an den Start gebracht werden.
Ist das jetzt mal, natürlich, wir drücken, glaube ich, alle die Daumen, dass die Politbande jetzt am, was ist heute, 16., 17.?
17.
jetzt am Ende der Auszählung in der Kommunalwahl noch ihr einen oder mehrere Plätze im Stadtrat bekommen hat. Unabhängig davon, ihr wart ja auch bei mir im Podcast schon mal und wir haben auch da schon drüber geredet, dass die Arbeit danach ja trotzdem weitergeht.
Ja.
Ist das nicht jetzt dann Hauptaufgabe Nummer eins von der Politbande, auch zu sagen, guck mal, subkulturelle Szene ist hier irgendwie so ein bisschen in den Arsch gegangen jetzt. Ist es ja trotzdem die Möglichkeit, da Druck auszuüben, weil ja jetzt irgendwie auch eine große Menge an Leuten irgendwo hinter euch steht und ihr einfach so Publicity immer noch habt, die ihr jetzt nutzen könnt.
Total, total. Also ich glaube, wie gesagt, die Wahl ist noch nicht ausgezählt, aber ich glaube, eines der Hauptanliegen im Stadtrat wird sein, genau diese Brücke zu schlagen und tatsächlich die Belange dann von der Subkultur und Kulturschaffenden in den Stadtrat zu tragen und sich dafür stark zu machen. Es gibt allerdings auch jetzt schon, gerade im Hinblick auf Clubs, vielleicht auch für euch interessant, wirklich super schnelle Reaktionen von der Livecom, also von dem übergeordneten bundesweiten Verein von Spielstätten. Die haben ganz schnell schon reagiert und Sofortmaßnahmen rumgeschickt an ihre Untervereine, wie zum Beispiel auch die Kulturliga in Nürnberg. Und auch da, wenn man sich ein bisschen alleine gelassen fühlt, als Club oder als Spielstätte, die Kulturliga hat dann ein offenes Ohr, man ist damit nicht alleine und die leiten diese Informationen von der Livecom auch gerne weiter.
Mhm.
Also im Grunde, wie schon gesagt, sitzen wir alle ein bisschen im gleichen Boot. Mhm. Ne?
Also. Gleiches Boot, auch der Martin sitzt in diesem gleichen Boot. Du bist ja auch in der Gastro tätig. Ich würde jetzt trotzdem ganz kurz erstmal am Anfang darauf eingehen, was denn hier im wunderbaren Gostenhof erstmal geplant war. Das war das Bierchen und Bühnchen, was ja auch schon sehr früh abgesagt wurde, glaube ich, von eurer Seite, glaube ich, sogar früher, als es irgendwie Pflicht gewesen wäre.
Genau.
Was war der ausschlaggebende Punkt, da würde ich frühzeitig zu sagen, machen wir nicht?
Ja, das war total interessant. Im Grunde genommen ist es ja eigentlich so in der Subkulturbranche, dass zum großen Teil schaut man, dass man mit Ämtern und Behörden in einem guten Austausch steht. Aber sehr oft sind die Maßnahmen überzogen, die von Behörden oder Ämterseite kommen. Oft weil sie Dinge einfach untersagen wollen, statt den Arbeitsaufwand sich zu machen, das genau zu prüfen. Genau da war es jetzt andersrum. Wir hatten keine Ansage von Behörden oder Ämtern, aber waren selber schon der Meinung, dass wir es absagen müssen. Mhm. Das kam aus der Gruppe. Das kam und hat sich auch noch gesellschaftlich so weiterentwickelt. Das wurde einstimmig so beschlossen. Es wurde auch nicht mehr überlegt, könnte man jetzt rein theoretisch die Gesetzeslücke, es sind ja nie irgendwie mehr als 1000, damals ging es noch um ab 1000 Personen, sind ja nie mehr als 1000
damals, ich glaube, es war eine Woche
auf einem Platz, oder? Ja, das war vor einer Woche.
Ja, genau. Das ist witzig, das war damals, eine Woche.
Ja, es ist so viel passiert in der Zeit. Natürlich, ich weiß noch genau, da gab es die erste Pressekonferenz von Uli Mali. Zu dem Thema, wo er gesagt hat, Volksfest wird zum Beispiel geprüft, weil seiner Meinung nach oder der Meinung der Experten sind da eben nie so viele Leute gleichzeitig an einem Platz. Und genau dieselbe Argumentation könnte man auch fürs Bierchen Bündchen nehmen. Theoretisch sind in den Kneipen nie mehr als 1000 Leute. So, und bei der Open-Air-Bühne könnte es passieren.
Muss man halt zählen. Muss man einfach durchzählen dann.
Muss man dann zählen. Ja, ja. Und das sind alles Einschränkungen, wo wir schon gleich gesagt haben, es ist uns persönlich zu gefährlich, wenn man sich die Meinung von Virologen und Experten zu dem Thema anschaut, dass wir es eigentlich direkt absagen. Ist aber für uns im Gegensatz zu jetzt selbstständigen Veranstaltern oder Veranstalterinnen deutlich einfacher. Ich meine, das Bierchen-Bühnchen ist über den Brückenfestivalverein ehrenamtlich organisiert. Ich bin auch selbstständig in der Branche und weiß genau, dass es, wenn du kein Personal zu bezahlen hast, weil es ehrenamtlich ist, wenn du keine laufenden Fixkosten hast, ist es eine ganz andere Nummer, so eine Entscheidung zu treffen, als selbstständig in der Branche.
Ja.
Habt ihr denn geplant, dass ihr das noch später stattfinden lassen wollt?
Oder will ich eine Geschichte erzählen? Ich war gestern in Brotzi und habe da unsere wunderbare Freundin Jenny, falls sie es hört, liebe Grüße.
Von mir auch,
schon,
liebe Grüße, Jenny.
Schon, von mir auch. Hallo. Ich kriege in 8 Wochen ein helles Jenny, danke.
Ich auch.
Du auch. Die hat schon die Bierfilzle, die Bierdeckel quasi schon von 20. April, glaube ich, war es. 2020 so durchgestrichen und aufs neue Jahr datiert. Das fand ich eine ganz witzige Geste, so am letzten Tag der Eröffnung von Protzi irgendwie direkt die ganzen Bierfilzchen umzuschreiben, so mach mal nächstes Jahr, so passt so. Sorry, jetzt habe ich hier natürlich unterbrochen.
Auf die Frage hin.
Ja, wie witzig war die Story, sorry, oder? Unglaublich.
Nee, natürlich, also wir haben für Bierchen Bündchen schon, das sind auch die Unkosten, auf denen wir sitzen bleiben. Wir haben Bierdeckel bestellt mit dem Datum ungefähr 2000 Stück und ich bin gleichzeitig auch im Palazzo Protzi tätig und da sind wir jetzt gerade dabei oder waren da gerade dabei, die Bierdeckel umzuschreiben, datiert auf den 10. April 2021, also quasi auf nächstes Jahr, hat den Hintergrund, dass wir selber natürlich hoffentlich, da kommen wir bestimmt später noch zu, das Brückenfestival als Verein haben. Wir haben andere Großveranstaltungen noch und ich persönlich als Festivalleitung habe im Herbst selber noch andere Geschichten und da ist es uns, also ist es nicht möglich, noch ein Bierchen Bühnchen im Herbst zu machen, einfach zwecks des Arbeitsaufwandes und irgendwo muss man dann mit ehrenamtlichen Sachen auch gucken, dass man seinen eigentlichen Job nicht vernachlässigt.
Ja.
Deswegen machen wir es nächstes Jahr.
Okay, perfekt.
10. Dann freuen wir uns einfach jetzt schon 2021.
Drauf. Lass uns einfach jetzt schon mal drauf freuen.
Genau,
so. Wir hatten es gerade, glaube ich, so an allen drei Stellen auch irgendwo um Künstler selbst. Irgendwie Leute, die natürlich jetzt nicht so die ausführenden Kräfte, die Veranstalter, die Organisatoren sind, sondern DJs, Musiker etc. Wie ist es bei euch im Club gewesen? So, ihr habt natürlich schon Bookings gehabt, vermutlich auch schon länger. Wie läuft das ab? Weil ich meine, es würden bestimmt auch Leute zuhören, die selber Künstler sind oder Musiker. Wo ist es da auch, wo die rechtliche Linie, sage ich mal, muss man mit irgendwas haften? Ist es immer vertragsabhängig oder ist es einfach wirklich so der lauthals ausgerufene Katastrophenfall, wo einfach Verträge zerrissen werden dürfen?
Also ich muss sagen, momentan vom Gefühle reagieren alle zusammen verdammt solidarisch. So. Ja. Also ich bin selbst ein bisschen baff davon, auch im Veranstaltung, jetzt auch wenn mein Marian zugehört hat, irgendwie niemand redet jetzt drüber, ey, so eine Scheiße, wir mussten jetzt das absagen so und aufs nächste Jahr und alles kacke so, sondern die Leute sind eher, hey, da ist eine Situation, wir nehmen es jetzt alle auch wirklich ernst Und wir müssen es halt irgendwie verschieben und das Beste draus machen. Und da ist jetzt irgendwie niemand, und selbst auch bei uns habe ich intern das gemerkt, so niemand war dann irgendwie, shit, so, wir müssen im Club und oh, was uns da angeht und hier an Kosten und sowas. Sondern es war eher Dialoge, die stattgefunden haben mit den einzelnen Leuten. Also wir haben uns vom Kinan, vom Mahagoni Festival beispielsweise auch eine Soundanlage reingemietet. Für den ersten Monat extra was wirklich Cooles, wo wir gesagt haben, hey, damit steigen wir ein. Und die Umsatzzahlen vom ersten Monat stecken wir dann in die eigene Anlage, die halt dann nicht gemietet ist. Ist halt jetzt komplett ins Sand gesetzt worden, so, aber man hat mit denen kommuniziert und die haben alle Verständnis dafür gehabt. Natürlich muss jeder jetzt gerade ein bisschen schauen und leben. Das heißt, auch in jedem Bereich kannst du nicht sagen, hey, ich zahle es jetzt nicht, weil ich keinen Club nicht öffne oder hier, ich kann das nicht machen. Dann würde das ganze System brechen. So, man muss halt schon schauen, dass man die Sachen halt dann trotzdem durchzieht und versucht halt bis zum Ende die Kosten zu stemmen. Und wenn jemand halt wirklich dann so am Limit ist oder an der Grenze ist, dann glaube ich, haben Menschen gerade aktuell schon sehr hohes Verständnis. Das habe ich jetzt auch einfach miterlebt bei uns, dass man da einfach über die Sachen reden kann.
Ja.
Also da Verträge, ich glaube, da hat kein einziger gerade irgendwie angefangen mit, hey, aber der Vertrag sagt das und das, sondern es war halt immer, ey, wie schaut's denn bei dir aus? Bei mir ist gerade auch doof, ja? Wir haben jetzt gerade auch die Corona-Krise, wir haben die alle, ja, die ist weltweit da, so. Und ich glaube, das ist das Besondere, gerade auch ein bisschen bei dieser Krise, dass die ganze Welt gerade auch ein bisschen Empathievermögen aufbaut zwischen den Menschen,
auf jeden Fall.
Weil jeder durch dieselbe Scheiße geht.
Ja.
Jeder hat gerade mit denselben Problemen zu kämpfen und dann, weißt du, wenn hier irgendwo nur die Veranstaltungsbranche und dann würden sich alle anderen denken, ja, habt ihr Pech gehabt. Halt.
Ja.
Aber dadurch, dass es halt wirklich alle betrifft, zeigen die Leute einfach viel mehr Verständnis dafür und ich finde es sehr positiv so von dem, was sie, wie die Menschen gerade kommunizieren und das Handhaben, so habe ich gerade eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. So,
ja, so in der ganzen Scheiße, so ein bisschen Solidarität.
Positiv ist es alles natürlich nicht, aber wir sind jetzt trotz allem vorerst mit einem blauen Auge gerade davon gekommen, aber davon sind wir ja noch nicht gekommen, ja, es geht jetzt noch ein bisschen weiter. Wenn es jetzt echt noch schlimmer wird, dann hoffe ich einfach, dass wir alle gesund bleiben. So. Und das ist nicht ganz, also dann muss man halt, der eine oder andere packt es finanziell wirtschaftlich nicht. Da muss der Staat schauen, da muss die Politik schauen, was macht man da, wie baut man die Gesellschaft wieder auf. Aber das ist halt ein ernstzunehmendes Thema, wo man einfach sagen muss, da müssen diese persönlichen Sachen hinten dran gestellt werden einfach. Und wenn es mit dem Club dann so kurz nach der Eröffnung sich lange zieht und alle anderen merken, okay, Veranstaltungsbranche wird jetzt einen ganzen Sommer flach bleiben, so, dann muss man halt schauen, ob es weitergeht oder nicht, so, aber dann muss man da durch einfach.
Ja. Darf ich da auch eine Rückfrage stellen? Ja. Aber ich glaube, dass die größte Belastung ja für viele Veranstaltungshäuser die Pacht ist.
Ja. Ja.
Habt ihr da auch so ein solidarisches Entgegenkommen erlebt?
Wir haben jetzt aktuell den Zustand, dass wir, also wir haben letzte Woche einen Livestream bei uns gemacht im Club.
Aha.
Und dann haben wir in der oberen Ebene bei uns sozusagen Rücksprache gehalten und der meinte zu uns, wenn wir jetzt mit dem Vermieter das abklären, dass wir da gar nichts drin machen, keine Veranstaltungen, keine Partys, auch keine Livestreams und auch privat nicht drin sind, können wir eventuell die Möglichkeit auf Entgegenkommen haben.
So, dass man es den gibt Vertrag noch nichts aussetzt, Festes. Mal kurz.
Genau, vielleicht nicht aussetzen, vielleicht nur einen Anteil zahlen oder irgendwie Instandhalten und wie auch immer. Ne? Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Gerade ist noch nichts klar. Gerade heißt das volle Rate. Ja. Aber wie gesagt, man pocht da ein bisschen so auf diese Solidarität und man ist da lange schon Mieter. Das Won daneben dran außen bei den Clubs ist auch schon ziemlich lang, mit denen gut auch. Und dann haben wir da ein bisschen die Kommunikation über die machen können. Und wir sind gerade positiver Dinge, hoffen, dass da einfach zusammengestanden wird. So. Und was da im Endeffekt passiert, hat jeder für sich zu entscheiden.
Ja, bitte der nicht Vermieter so eng zusammenstehen, aber, ne?
Wie bitte? Ja, aber
nicht so eng zusammenstehen, aber so.
Ja.
Wow. Aber es ist dann
halt quasi, Corona-Witze, hey.
Es ist Zusammenrücken trotz Social Distancing.
Ja, genau.
Ja,
wir halten zusammen, aber wir halten nicht.
Ja, genau.
Nur zusammen.
Mehr Worte. Jetzt habe ich nur eine Flasche Wein mitgebracht und es wird schon dusselig. So. Okay.
Ich glaube, im Kühlschrank haben wir noch einen Weißwein. Mal gucken.
Uff.
Auch so viel zu, wir haben hier auch einen absoluten Sicherheitsabstand. Also 1,5 bis 2 Meter sind hier gewährt.
Easy, auf jeden Fall. Und Spahn hat gesagt, so, dass Alkohol ja auch ganz böse für das Virus ist. Also wir machen ja wirklich alles richtig. Ja, hallo, ja, natürlich.
Da muss ein harter Alkohol ran wahrscheinlich, oder?
Hä, ist das wirklich, sind das Facts, dass wenn man hart Alkohol...
Und wir keine Fake News verbreiten. Nein.
am besten Wodka mit Ibuprofen. Hat mir eine Sprachnachricht
Wobei, tatsächlich...
die Sprachnachricht habe ich auch bekommen.
Aber da war keine Rede von Wodka, deswegen Fake News, sorry.
Aber war das so eine Sprachnachricht, wo eine Frau erzählt, dass Ibuprofen die Symptome verstärkt?
Genau, genau.
Also die hat mir meine Mama geschickt.
Vom Poldi oder so.
Vom Poldi, die Mama vom Poldi. Ja, genau. Und ich musste dran denken, wer nennt denn sein Kind Poldi?
Wow.
Oder es war die Mama von Poldi. Hallo, hier ist die Mama von Poldi. Genau.
Ich musste mal ganz kurz eingrätschen in das ganze Thema, weil genau diese Sprachnachricht, die da rumgegangen ist auf WhatsApp, hat sich mittlerweile herausgestellt, dass es auch nicht so wirklich tatsächlich empfohlen ist, Ibuprofen zu nehmen.
Stimmt, habe ich aber auch gelesen bei der Welt.
Also
definitiv Fake News.
Ja. Es war ein Fake News, jetzt, woran man sich jetzt da halten kann, auch das mit dem Alkohol, das ist natürlich Blödsinn. Es geht
obwohl
viel mehr,
Jens Spahn es gesagt hat.
Und obwohl Trinken Spaß macht. nein, es geht, wo ich jetzt ein bisschen drauf hinaus wollte, ist vielmehr, dass man in diesen Zeiten, wo einfach so jeden Tag 85.000 News kommen, so das zu separieren, das irgendwie zu priorisieren, auch ist super schwer. Auch da, glaube ich, ist so ein bisschen der Struggle gerade, um mal auf das eigentliche Thema so der Veranstaltungen wieder zurückzukommen, kann natürlich auch sehr schnell und sehr leicht Unmut entstehen irgendwo bei den Veranstaltern, was natürlich auch dazu führen sollte, meiner Meinung nach, dass diese Solidarität nicht nur von Vermietern zu Künstlern, zu Veranstaltern etc. ausgehen sollte, sondern eben auch sowas, um auch mal das Wort Kollektiv oder ähnliche Vereinigungen einfach in den Mund zu nehmen. Ist da vielleicht irgendwie schon von eurer Seite vielleicht auch, von eurer Seite, egal von, ich sieht man nicht, wohin ich deutsche, ne? Von all eurer Seite, irgendwas geplant in der Richtung, eine Art Plattform zu schaffen, um genau so einen Unmut, Fake News oder einfach auch ein zentralisiertes Sprachrohr an die Stadt, an Veranstalter oder ähnliches zu schaffen. Könnt ihr euch vorstellen, dass sowas funktionieren würde?
Also es gibt ja in die Livecom, wie Marie vorhin schon erzählt hat, und die Livecom ist eigentlich die Lobby für unsere Branche, so könnte man ein bisschen sagen. Also die sind deutschlandweit aufgestellt und die sind, die informieren sich eigentlich und versuchen, dass die Ergebnisse, die sie haben, so gesettelt wie möglich an Veranstalter und Veranstalterinnen zu bringen. So, das sind
Künstler auch?
Künstler und Künstlerinnen, glaube ich auch, ja, aber bin nicht in der, deswegen habe ich keine Fakten dazu. Mhm. Was jetzt so die Lobby für Künstler und Künstlerinnen ist. Aber für unsere Branche oder meine Branche ist auf jeden Fall die Livecom. Genau, und ansonsten gibt es jetzt aktuell halt noch keine wirklichen Fakten. Ich meine, wir wissen alle, auch ein Herr Markus Söder hat ganz bewusst die Kulturschaffenden angesprochen in der Pressekonferenz, hat gesagt, auch denen muss geholfen werden. Er hat jetzt da vor allem Kabarett und Theater mit reingenommen, also
Hochkultur.
Mehr Hochkultur, ja. Aber hat sicherlich auch die Subkultur damit gemeint.
Ja, mit Sicherheit.
Davon gehe ich jetzt mal aus, weil aber Kulturschaffende ist ein Begriff, der gilt sowohl für die Hoch- als auch für die Subkultur. Ja. Und für die wird es ganz, ganz sicher Hilfen geben, das hat er so gesagt, und meine Hoffnung ist natürlich, das war vor der Wahl. Meine Hoffnung ist, dass es auch nach der Wahl gilt. So.
Ich glaube auch, dass wir da echt super krass aber auch aufpassen müssen und auch von der Politbahne aus, dass diese Hilfen eben nicht nur der Subkultur, der Hochkultur zugutekommen. Oder dass es da überhaupt irgendwie eine Unterscheidung dann gibt. So also mehr Hilfen.
Wer braucht schon Clubs?
Es ist aber auch gleichzeitig.
Und Clubkultur, richtig. Ich meine, da ist ja nochmal eine Abstufung. Hochkultur da viel, dann Subkultur und dann Clubkultur. Und
bei Clubs, das ist ja eigentlich nur Schmarri und Spaß. Das will ja niemand eigentlich.
Ja, oder? Und da müssen wir echt aufpassen. Das ist uns auch echt ein wichtiges Anliegen, dass das da nicht so passiert.
Darf ich mit Marian bei dir so, also jetzt vom Grundsatz her, jetzt auch in Bezug auf den Z-Bau, was ist da genau deine Position? Da hast du auch einige Veranstaltungen jetzt zum Beispiel geplant, oder?
Die da mache ich Programmarbeit. Ja. Das heißt, ich dachte, war chillig, jetzt haben wir einen Monat frei. Natürlich nicht. so läuft es nicht. Jetzt
wird mal der Keller aufgeräumt.
Nee, jetzt geht es eher darum, Ersatztermine zu finden. Also es ist natürlich so, man kann es ganz gut vergleichen, man hat ein Produkt, das darf man jetzt nicht mehr verkaufen, aber dieses Produkt bleibt bestehen, deswegen verkauft man es zu einem späteren Zeitpunkt.
Wann ist der früheste Zeitpunkt, an den ihr gerade denkt?
Also ich plane gerade alles ab Dezember.
Okay, wow.
Oh, wow. Okay, krass.
Naja, das ist im Grunde genommen, es gibt ein Sommerloch. Ja. Also es, ja, gut, ich brauch keine Indoor-Konzerte im Sommer machen. Ja, also machen wir schon auch. Aber
es ist halt warm. Ne?
Es ist auf jeden Fall besser, wenn man die in der Saison macht. Das ist das eine. Zum anderen möchte man natürlich nicht nochmal Termine verschieben. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Es gibt auch wirklich, ich habe sehr, sehr viel gegoogelt. Es gibt keine Fakten dazu, bis wann das gehen könnte. Es gibt Vermutungen. Baden-Württemberg ist gerade dabei, alle Veranstaltungen bis Mitte Juni abzusagen oder umzuplanen. Also das ist
ja gut, Juni ist noch so ein Zeitraum, ja, das wird auf jeden Fall wahrscheinlich.
Genau.
Also Juni wollte ich nach Italien tatsächlich.
Ja, wir waren in Griechenland, Santorini war der Plan. Ja.
Scheiße.
Das sieht schlecht aus.
Es ist natürlich problematisch, weil ich sehe jetzt schon alle Veranstaltungen, die ich in den Dezember geschoben habe. Der Dezember ist so voll, wie ich den Dezember im Z-Bau noch nie gesehen habe. Hm. Wir machen lediglich am Montag keine Veranstaltungen. Ansonsten ist jeder Tag für Veranstaltungen zu haben. Wir haben insgesamt 3 Venues, die bespielt werden können. Mhm. Es ist proppenvoll. So. Jetzt muss das natürlich auch personaltechnisch hinhauen. Also man kann ja jetzt auch nicht mit dem normalen Personal planen. Das heißt, eigentlich wird es dann noch eine zweite Klatsche geben und das ist das Ganze, was jetzt umgestellt wird, dann auch durchführen zu können. Das heißt, es konzentriert sich alles darauf. Also fangen wir natürlich auch an, weit in 2021 zu gehen. Ich habe jetzt ein aktuelles Konzert am 1. April, das wird im März 2021 jetzt stattfinden. Also fast um ein Jahr verschoben. Und ich hätte früher auch noch Termine frei gehabt, aber es gibt nicht das Personal dafür. Also man muss jetzt wirklich alle Sachen mit einplanen, um nicht dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf die Fresse zu fallen.
Ja, die Nachwehen sind halt auch ein bisschen unkalkulierbar, sage ich mal. Ja, also voll, wir haben jetzt bei unserer Seite zum Beispiel der G-Club, das ist so eigentlich unser zweites Projekt gewesen. Unser erstes Projekt ist eigentlich eine Medienagentur. Wir machen ja eigentlich Videos, Fotos und so ein Kram für Firmen, Marketing, Social Media Marketing. Das ist halt auch so eine Sache, das haben wir jetzt auch jetzt schon gemerkt, aber auch nach dem ganzen Down danach heißt es erstmal Personal finden, wieder Strukturen aufbauen, wieder schauen, dass die Firma läuft, dass Kundenkontakt besteht. Da ist halt Marketing, glaube ich, auch so ein Ding. Du willst jetzt kein neues Firmen-Image-Video haben, nachdem du halt aus so einer Krise raus bist. Da willst du erstmal ganz andere Sachen regeln. Ne? Und das ist auch da wahrscheinlich für uns gerade ein herberer Rückschlag, was die Fixkosten auch angeht, als sogar der Club selbst. Also alles in allem so. Ich glaube, die Nachwehen werden in vielen Branchen ziemlich heftig sein. Da auch vielleicht zu dir, Matze, mit deinem beruflichen Background. Ja. Du hast ja was ganz Krasses jetzt zu der Thematik.
Ja, wir haben ja tatsächlich, also wir beide hatten ja gestern erst das erste Mal wirklich Kontakt zu uns. Ja. So spontan und kurzfristig ist das aufgeploppt. Jetzt habe ich dir heute Mittag noch geschrieben. Mhm. Ich habe es tatsächlich auch ein bisschen vergessen, so in den ganzen Dingen, weil ich irgendwie sehr viel in diese ganzen subkulturellen Thematiken, pipapo, auch irgendwie Politbande, der Podcast und was weiß ich, irgendwie so die letzten Wochen. Ich habe vergessen, dass ich gekündigt wurde. ich habe es natürlich nicht vergessen, aber ich habe es für diese Thematik, für diese Runde heute einfach in den Hintergrund gerückt in meinem Kopf und habe es wirklich erst heute Mittag wieder rausgeholt. Mhm. Bei mir ist es vor 2 Wochen so gewesen, ich komme auch aus der Veranstaltungsbranche, habe da Großmessen und irgendwie Medientechnik und Großevents geplant, konzeptioniert und durchgeführt. Mhm. Und wenn die nicht stattfinden, dann müssen Firmen natürlich auch über einen gewissen langen Zeitraum Personal bezahlen, das nichts zu tun hat. Mhm. Auch da ist natürlich jetzt ganz, ganz leicht zu sagen, erstmal, also ich kann zum Beispiel auch nur meine Eltern rezitieren, bin ich ganz ehrlich, das sind natürlich nochmal eine andere Generation als wir alle, wie wir hier zusammensitzen, wo für uns einen Job, wenn wir ihn 10 Jahre lang machen, machen wir ihn schon lange. Mhm. So, die Generation und die Generation davor ist so, du lernst eine Sache oder du studierst eine Sache und machst sie dein Leben lang. Und deshalb war es da natürlich auch ein bisschen schwer und die haben auch gesagt, aber das dauert doch jetzt nicht so lange, du kannst doch jetzt nach 6 Monaten oder so spätestens wieder anfangen. Mhm. Ist natürlich auch die Branche nicht. Es ist einfach Veranstaltungstechnik, Veranstaltungsmanagement, pipapo, ist einfach wandelbar. Mhm. Ist einfach sehr, sehr schnelllebig und da kann sich innerhalb von 6 Monaten, was du auch Nachwehen genannt hast, so sexy, da kann alles anders sein. Ein komplettes Konzept einer Firma, eine komplette Idee einer Firma kann sich komplett ändern in einer kurzen Zeit. deshalb gab es eben bei mir in der Firma und bestimmt bei vielen, vielen anderen auch, das fängt bei der Logistik an, das ist bei den Technikverleihern, bei den Technikern, bei den selbstständigen Leuten selber, beim Messebau, die sitzen alle seit Wochen daheim. Mhm. Da ist es natürlich so, dass du nicht einfach sagen kannst, so mach mal halt Pause, 6 Monate, dann geht's weiter. Ist nicht so. Deshalb war bei mir einfach so auch der logische Schritt, den ich auch verstanden habe, absolut verstehe ich bis heute, kein Job, keine Arbeit, nichts zu tun, wir müssen leider getrennte Wege gehen. Bietet mir jetzt natürlich irgendwo auch Möglichkeiten und Chancen, aber scheiß Timing erwischt, weil irgendwo ich natürlich jetzt auch mit dem Gedankenspiel, fange ich in der Branche überhaupt wieder was an? Bemühe ich mich jetzt 2-3 Monate lang irgendwo als Techniker, irgendwo als Eventmanager oder Projektassistent für genau diese Branche, wo will ich mich bewerben? Die haben alle keine Arbeit. Also ich glaube, das sind einfach so Bereiche, jetzt haben wir viel über Subkultur und Ähnliches geredet, die da ein bisschen verloren gehen. Und was mich da am meisten ärgert, ich rede gerade selber schon sehr viel, ich bin gleich fertig, was mich da am meisten ärgert bei der ganzen Sache sind das gute alte Facebook, wo einfach so Sachen rund gehen wie, liebe Frau Merkel, dieser Brief geht direkt an Sie. Und dann einfach das und das und das ist scheiße. Und warum findet das nicht statt? Und ihr da oben seid doch alle schuld und keine Ahnung was. Man darf nicht vergessen, dass dieses Ding einfach für die Wirtschaft einen unglaublichen Impact hat. Und so viele Leute irgendwie bei mir auch gesagt haben, so hey, fuck, es ist doch nur Messe so. Es ist doch nur irgendwie Veranstaltungstechnik. Hotels. 6 Monate, dann ist wieder vorbei. Genau, Logistik, Hotels. Die ganzen Agenturen dahinter. Das ist ein riesiges Gebilde, was einfach jetzt vor einer riesigen Aufgabe steht. Und diese Aufgabe hast du einfach vorhin auch schon so schön benannt, irgendwie mit Solidarität und Empathie füreinander, die zu bewältigen, das ist einfach so die einzige Aufgabe, die es jetzt gilt. Natürlich neben den ganzen präventiven Sachen. Aber das ist, finde ich, so mit der spannendste Punkt natürlich, neben der ganzen Eindämmung, dem eigentlichen Virus und der Ausbreitung davon, ist einfach, wie die Gesellschaft auch wirtschaftlich damit umgeht. Mhm. Weil das kann man noch weniger, glaube ich, kalkulieren, als können wir im Dezember im Z-Bau wieder irgendwie so auf Metal-Konzert gehen. Mhm. Das wird noch viel krassere Auswirkungen haben.
Weil das auch wichtig ist, ne?
Also. Ja, ja, klar.
Metal aber ist Krieg, ich finde, ja. Aber man Metal muss ja Krieg, auch ja. dazu sagen, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber auch zur ganzen Thematik mit den Messen und so, finde ich interessant, dass das bei dir dann schon vor 2 Wochen war, weil der Staat bewegt sich ja quasi eigentlich erst jetzt. Also jetzt kommen die Maßnahmen zur Kurzarbeit. Kurzarbeit heißt ja, dass man weniger Personalkosten hat und dadurch dann auch Kündigungen theoretisch vermeiden kann, vergünstigte Kredite und so weiter und so weiter. Dann kommt es ja eigentlich für diese Branche viel zu spät.
Jein, also vor allem Messen und andere Großveranstaltungen ist zu behandeln wie eine Expo auch. Also das ist so international, dass sobald ein Land quasi Einreiseverbot hat und der asiatische Markt ist vor allem in der Industrie halt einfach sehr, sehr groß präsent, das ist einfach nicht möglich gewesen. Also die haben ganze Stände einfach aufgebaut, aber einfach nicht besetzt. Also das waren fertig gebaute Stände, aber es kam niemand. Das war über 2 Wochen, würde ich irgendwie, Stand der Dinge. In jeder Messe Deutschlands irgendwie war das einfach Fakt. Du hast aus Asien keinerlei Besucher und auch keine Leute gehabt, die ausstellen wollten. Und dann ist es einfach halt passiert, dass jetzt halt Messebauer und Techniker auf ihrer Technik, auf ihren fertig gebauten Möbeln und Exponaten sitzen. So, ja. Und das zahlt hier jetzt keiner mehr. Und deshalb war das vor 2 Wochen einfach, als so geplant war, hey, wir machen in 6 Wochen das und das, da waren schon bei den ersten Ländern einfach Ausreisestopp auch oder Einreisestopp aus diesen Ländern. Und dann war klar, so das muss entweder verschoben werden oder wird abgesagt.
Okay. Ja.
Also was mich bei der ganzen Sache wundert, ist, dass noch kein Shitstorm gegen Versicherungen etc. losging. Weil da könnte man theoretisch einen schwarzen Peter finden, wenn man ihn sucht.
Ja.
Weil, also für mich war das, als du von deiner Kündigung erzählt hast und anderen Sachen, denke ich, jede große Firma, wie die Firma, die du jetzt hast, hat doch bestimmt eine Veranstaltungsausfallversicherung.
Mhm.
Und die müsste ja eigentlich bei höherer Gewalt greifen. Und es ist aber faktisch so, wir haben uns natürlich auch informiert, dass die Versicherung sagt, höhere Gewalt ist natürlich mit drin bei der Veranstaltungsausfallversicherung, aber die zählen auf, was für die höhere Gewalt ist.
Mhm,
und da gibt es auch den Passus Schließung durchs Gesundheitsamt. So, und dann gibt es den Passus, wenn du Rattenbefall hast, dann gehen sie zum Beispiel dafür. Also keine Ahnung, ne? Aber sie sagen halt Sachen, die eventuell auftreten könnten, aber es sind
Tsunami,
Corona,
Blitzschlag, Tornado.
Was auch immer. Corona ist natürlich nicht dabei, weil das gab es dabei damals noch nicht. Und das finde ich, also ich meine, klar, die Versicherungen hätten jetzt alle vermutlich Insolvenz.
Ja.
So, aber dass da nicht ein bisschen was kommt, finde ich auch schade.
Was so. Heißt, was kommt? So, also ich finde es ganz schwer zu formulieren. So, das, was kommt von wem für wen? Wo machst du den Unterschied?
Naja, ich meine, es geht ja, bei Versicherungen geht es ja darum, eben sich auf solche Besonderheiten einzustellen.
Ja.
Und genau da greift jetzt die Versicherung nicht.
So. Ich glaube, bei einer Versicherung.
Und ich glaub, das könnte für einige, ich meine, so eine Veranstaltungsausfallversicherung kostet sehr viel.
Ja.
Vor allem für Messe, Open-Air-Geschichten, ja. wie auch immer. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, wo auch einige Veranstalter und Veranstalterinnen gehofft haben, dass sie da wenigstens etwas zurückbekommen.
Ich glaube, bei Versicherung ist auch so ein bisschen das Thema, dass wenn du dich auf sowas absicherst, dass die Versicherung davon ausgeht, eine Übermacht stoppt jetzt eine begrenzte Anzahl an Großveranstaltungen und das kann durch diesen Betrag dann halt irgendwie... das sind ja auch Kosten, die entstehen. Ich glaube, wenn jetzt ganz Deutschland die Großveranstaltung auf Versicherung abwürgen würden, dann würde halt die eine Versicherung nach der anderen pleite gehen und die ganzen genau. Arbeitsplätze...
Also, man schiebt das Problem eigentlich nur weiter.
So, ja, genau, das ist das Ding. Das ist halt das Ding. So, ne? Eine Versicherung tut ja auch irgendwie nur den potenziellen Schaden irgendwie benennen und sagen, okay, die zahlt so und so viel Geld. Und beim Wasserschaden und sonst was, also im Einzelfall passiert mal einer von 1000 Veranstaltungen oder von 10.000 Veranstaltungen, dass man dafür aufkommen muss. Aber wenn du dann dir das anschaust und in ganz Deutschland, wie du schon sagst, du schiebst das Problem weiter und die Versicherungen können alle dicht machen. Also das sind ja Beträge, absolut, die ja. rausschießen müssten.
Absolut.
Das ist ja utopisch, das ist so Wahnsinn.
Ich glaub,
es gibt aber von zum Beispiel, es gibt von der Bundesregierung, soweit ich weiß, aber genau für solche Fälle eigentlich auch einen Paragraphen, dass man da Ausfallgeld bekommen kann, wenn Existenzgefährdung besteht durch Infektionsschutz tatsächlich.
Okay,
also das wurde auch von der Clubkommission in Berlin verteilt, die Informationen. Also,
ja.
Ich muss sagen, ich persönlich jetzt mit dem Club, mit dem Ski und so, ich habe jetzt schon öfters gehört und hier Ausfallgeld und da was und da ist ein Paragraph. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, dran zu kommen an diese Information und sie dann, also was mache ich? Schreibe ich denen eine Mail? Hallo, ich habe einen Schaden von 2000 Euro, kriege ich dieses Geld jetzt auf mein Konto? Wie reagiere ich da als Veranstalter, als Gastronom, als Clubbetreiber? Natürlich, Leute sagen, ja, und im Schadensfall und Existenzfall. Was ist der Existenzfall, sage ich mal? Wenn du wirklich pleite gehst, dass die dich irgendwie gerade noch so aus der Schlinge ziehen oder, hey, ich hätte jetzt seit ein paar Monate auch leben können von dem, aber jetzt werde ich gerade so zum Überleben gebracht. Ja, ja.
Ich also finde, da ist halt immer das Wichtigste einfach, dass man sich vernetzt, weil diese Probleme haben ja viele Leute und man steht damit nicht alleine da und wie gesagt, die Livecom macht das schon wunderbar vor, allerdings auf Bundesebene und vielleicht ist das ja jetzt auch ein Grund für die Nürnberger Clubs und Spielstätten, sich noch mehr zu vernetzen. Also und da eben geballt dran zu bleiben und halt auch Erfahrungen zu teilen, Informationen zu sharen, zu sagen so, hey, wir haben da mal was beantragt, genau so läuft das, die Formulare musst du ausfüllen und das ist auch sowas, worüber wir in der Politbande gesprochen haben, dass es eben total wichtig ist, diese Ausfallgelder niedrigschwellig zu halten, also dass man da leicht drankommt, dass es auch wie so eine Hotline gibt, wo man sich beraten lassen kann, weil gerade ich glaube, dass in der freien Szene das noch ein bisschen anders ist, weil die sehr viel mit Bürokratie kämpfen. Also da muss man ständig irgendwas beantragen. Das geht jetzt denen, also das weißt du wahrscheinlich auch sehr gut, Marianne. Das geht vielleicht den Spielstätten nicht unbedingt so. Vielleicht sollte man sich dann auch in die Richtung mehr vernetzen und da auch die Angst vor dem Bürokratiemonster nehmen, weil was nützen uns Hilfen, wenn sie so schwierig zugänglich sind, dass keiner sich rantraut?
Also ich glaube, zu der ganzen Thematik Existenzängste und wo kriege ich mein Geld zurück, wenn ich einen DJ gebucht habe, der jetzt ein Arsch ist und mir einfach trotzdem das in Rechnung stellt, weil der Vertrag ist irgendwie bla bla bla. Ich will natürlich das nicht schönreden und runterreden, weil natürlich auch da irgendwo...
Muss man nicht, ja, jede, kann sein, dass es auch braucht halt.
Genau, und dann aber ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt einfach noch nicht erreicht, wo das einfach eine Relevanz hat, in der man da einfach schon so über Fakten reden kann. Weil jetzt momentan geht es einfach darum, wie kann diese Gesellschaft, wie kann die Wirtschaft das Ganze stemmen? So, da gibt's, es gibt keine ähnlichen Fälle. Das ist für jeden eine Premiere. Es ist für jeden Politiker, für jedes Amt, für jeden Bürger ist es eine Premiere. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und bei mir gab es früher keine Pandemie.
Einmal hitzefrei, aber sonst...
Das war noch das Schlimmste. Ja. Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Also das ist, wir haben keine Referenz dafür, wie man damit umgeht. Und jetzt nochmal ganz kurz vielleicht irgendwie aus dem Leben eines Arbeitslosen. Nein, noch ist er nicht so weit. Ich hätte jetzt am Montag, also ich habe am Freitag zwei Anrufe bekommen von unabhängigen Mitarbeitern des Arbeitsamtes, die da meinten, ja, dein Termin, den du am Montag gehabt hättest, eben um dich arbeitssuchend zu melden oder eben deine Bewerbungen, pipapo, das ganze bürokratische Gedöns eben abzuwickeln, diese Termine werden jetzt telefonisch gemacht. Mhm. Den hätte ich Montag früh um 9 gehabt. Ich habe bis jetzt keinen Anruf bekommen und natürlich kommst du bei denen auch nicht durch. Ja. Also und das ist nur das Arbeitsamt. Jetzt will ich gar nicht wissen, was bei Gesundheitsämtern los ist. Und jetzt sind wir noch alles Leute, die sich eben wie heute austauschen, sich gerne informieren und viel informieren. Aber wir dürfen die Leute nicht vergessen, die das nicht machen, die eben nur die Bildschlagzeilen lesen, so blöd wie es klingt, die eben jetzt noch an ein Weltuntergangsszenario glauben. Und wir sitzen jetzt aber hier und machen uns darüber Gedanken irgendwie,
wie geht's weiter?
Auch, ja. Genau. Also ich glaube, jetzt momentan sind wir, ich will es jetzt nicht als Personen des öffentlichen Lebens nennen, das wäre schon viel zu viel, aber vielleicht ist auch jetzt irgendwie so eher der Zeitpunkt zu sagen, lasst uns das mal aus der Sicht von jetzt betrachten, ohne die ganzen Ausfälle oder irgendwie so ein Fazit ziehen zu wollen über etwas, was wir gar nicht kalkulieren können, sondern vielmehr dahin zu gehen, unsere Pflicht irgendwo so auch zu erfüllen und zu sagen, hey Leute, geht bitte so damit um und wenn ihr gestern feiert wart, geht bitte einfach nicht zum Opa. So.
Geht erstmal gar nicht feiern, würde ich sagen.
Ja, jetzt mittlerweile. Wann war die letzte Party? Jetzt Freitag, glaube ich. Haben die noch alle offen gehabt?
So. Durften sie ja gar nicht. Ich bin jetzt Top-Fan bei der Stadt Nürnberg auf Facebook, weil ich gefragt habe.
Bis 0 Uhr eigentlich. Aber die aus Kulanz, die haben, also da hat niemand den mehr. Ich bin durch die Innenstadt gezogen, die hatten ja fast alle offen. So, die einen Tag dann später so geschlossen, solidarisch, aus Gemeinschaft. Ja,
aber sorry, wie dumm ist das denn?
Ja, also, die haben alle offen. Also die hatten dumm, wirklich, Mutz, Z-Bau, wir und vielleicht 3-4 andere haben Desi und sowas, Aber also, ich sag mal so, die waren sofort dicht, das war Donnerstag, Mittwoch schon bekannt. Die anderen, die.
Wobei ich auch, also wie dumm ist das denn? Jetzt rein moralisch, natürlich hätte man auch gleich, aber andererseits ist es natürlich auch deutlich besser für den Club, wenn er behördlich eine Schließung kriegt, als wenn er selber entscheidet.
Ja,
also das muss man schon dabei bedenken.
Gut, dann nehme ich es eben zurück, mal.
Also ich muss sagen, es ist wirklich... Sorry.
Nein, aber ich habe es nur aus der rein moralischen Sicht gesehen.
Natürlich. Ja, und das wäre auch klar, als Besucher oder Besucherin sieht man das auch nur so.
Also auch als Veranstalter natürlich oder als Clubbetreiber, wenn man es früher macht, dann denkt man sich auch, ey, hätte ich das jetzt noch mitnehmen sollen oder nicht oder wie auch immer, man sich auch, aber am Ende sagt man, nee, Mann, das war die richtige Entscheidung, das muss so gewesen sein, aber im Endeffekt ist das Thema so schwierig für uns alle. Also das Ding ist ja, das ist nicht irgendwie eine Grippe, die entsteht gerade auf der Welt und die tötet irgendwie einen Haufen Menschen und ist unaufhaltbar so. Ja. Das ist gerade irgendwie eher so eine Apokalypse und wir in unserem Alter gucken uns das ein bisschen an und sehen gerade irgendwie die Apokalypse, aber sind selbst davon als Nicht-Risikogruppe in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, gucken wir irgendwie ein bisschen als Zuschauer zu und haben eine Verantwortung so ein bisschen. Also eine Verantwortung gegen der Risikogruppe irgendwie und gucken da irgendwie zu und sehen in den Medien, oh, Katastrophenfall und Außenmilitär und wir gucken aus dem Fenster und in Italien machen die Musik, aber irgendwie hat man gleichzeitig das Gefühl, dass die Apokalypse irgendwie gar nicht so ernst ist. Also man muss schon sagen, ich habe vom Gefühl her, es in den Medien guckst du es an, der Weltuntergang ist vor der Tür und dann guckst du raus und die Leute vorgestern sind in den Stadtparks bei den ersten Sonnenschein außen trinken Wein und ich war dann selbst einer davon, ich habe mich auch mit rausgesellt, auch ein bisschen mit Abstand, da ich habe es versucht schon ein bisschen ernst zu nehmen, aber dann denkst du dir, was ist jetzt richtig, ist die Hysterie, sollen wir uns nach innen verziehen, ist es verantwortungslos jetzt da draußen zu sitzen im Stadtpark und ein Bier mit deinen Freunden zu trinken und sich zu unterhalten oder sollten wir jetzt wirklich nach Hause gehen und die Schotten dicht machen? So. Ich finde, es ist gerade bei dieser aktuellen Lage sehr, sehr schwierig, weil diese Grippe gerade aktuell irgendwie dann doch, man versteht nicht ganz den Umfang von, dem Ganzen. Ne? Das ist schwer.
Ich weiß, was du meinst.
Sehr schwer, so wirklich so bewusst wahrzunehmen, weil man irgendwie selbst sagt, ey, in den Medien steht, für uns alle ist das vielleicht ein kurzes Husten. Wir merken nicht mal, dass wir dieses Coronavirus haben. Und für andere Menschen ist das einfach tödlich. Aber irgendwie sind die Informationen da auch so schlecht. So wann, welche, überall steht ja Vorerkrankungen. Jetzt, wenn ich euch frage, was sind diese Vorerkrankungen?
Ja, Lungenkrankheiten, Asthmatiker.
Dachte ich auch. Ja. Jetzt habe ich heute wieder einen Beitrag gesehen, wo es ging gar nicht viel um die Lunge, sondern der öfteste Todesfall war irgendwie Herzversagen dann doch.
Okay.
Dass da wirklich das Herz irgendwie aufgehört. Leute mit hohem Blutdruck beispielsweise, Leute mit Herzerkrankungen. Ich persönlich ich wurde vor einem Jahr am Herz operiert, offen so, habe das dann plötzlich gelesen, dann denke ich mir, okay, jetzt bin ich doch Risikogruppe. So. Dann sehe ich auf einmal, Lungenkrankheit, dann denke ich mir, okay, nee, irgendwie doch nicht so. Und dann sehe ich, dann habe ich irgendwann gegoogelt, jüngster Corona-Fall, der gestorben ist. Also man macht sich da natürlich auch ein bisschen Gedanken.
Ja,
wenn wir da rein und dann ist es so schwer, irgendwie diese Information ein bisschen zu komprimieren und zu sagen, ey, das sind jetzt die Fakten so.
Ja.
Das ist gerade in dieser Medienwelt unfassbar schwer, irgendwas zu erkennen, was jetzt gerade, ist es Hysterie? Ist das das Gegenteil von Hysterie so? Ist es Panikmache? Ist das irgendwie alles in Ordnung? Ist es nicht in Ordnung? Wie schaut es morgen aus? Also ich finde das super, super schwierig irgendwie zu ventilisieren. Also
weil es auch eine Premiere ist. Ja. Weil es auch für jeden von uns einzeln eine Premiere ist. So mit dem, natürlich kannst du noch rausgehen in den Park und ein Bier trinken. So.
Ist es verantwortungslos, würdest du jetzt gerade sagen?
Es ist meiner Meinung nach nur dann verantwortungslos, wenn du ohne jeglichen Gedanken aus dem Haus gehst und ohne den Hintergedanken einfach immer bei dir zu führen. Weil nur jemand, der halt einfach, keine Ahnung, eben dann direkt in ein Altersheim marschiert und wild um sich niest, so blöd wie es klingt. Also es gibt Extremfälle und es gibt auch einfach Extremfälle, wie man damit umzugehen hat. Und Vernunft ist das, was am Ende siegen wird. Und wenn ich für mich entscheide, und das finde ich ehrlich gesagt auch irgendwie so, ob es vom Gesundheitsamt oder von der Regierungsseite, ist auch sehr gut, dass nicht jedem einfach von vornherein oder bis jetzt einfach so richtige Pflichten auferlegt wurden. Wir haben noch keine Ausgangssperre. Wir haben noch nicht, ab jetzt darf man das nicht mehr machen. Punkt. So. Klar, Veranstaltungen, natürlich, Menschenversammlungen, völlig nachvollziehbar. Aber es gibt noch keine Regeln. So. Und ich glaube, das ist einfach so ein geheimer Appell auch einfach an jeden Einzelnen, weil es eben auch an jedem selbst gelegen ist, damit umzugehen. Mhm. Und nur in der Pflicht ist es von jedem Einzelnen eben auch diese Informationen weiterzutragen. Was mich dabei ein bisschen wundert, ist einfach, dass so neben der Politik und neben den ganzen Journalisten einfach so allgemeinen Promis, Persönlichkeiten, so kenne ich keinerlei Statements. Also ich habe noch nichts gesehen, wo Leute einfach auch einfach mal ihre Reichweite nutzen würden, um zu sagen, übrigens, das sind die drei Regeln, um irgendwie so eine Eindämmung, irgendwie, was ist,
ich
meine?
Aber weißt du, ich weiß nicht, vielleicht folgst du irgendwie ein bisschen den falschen Personen.
Oder ich folge nur den Richtigen.
Ja. Oder nur den Richtigen.
Schon wenig,
ich muss sagen, dass vor allem der Stay the Fuck Home Hashtag schon richtig krass geteilt wurde.
Ja.
Und auch so gerade die ganzen Influencer machen jetzt alle irgendwie
aber der Hashtag fuckt mich persönlich
ab. Das ist kein Statement.
Aber warum fuckt er dich ab? Also ich meine, das ist vielleicht ganz kurz so, ich habe mich am Sonntag sehr intensiv mit Infektionsschutz auseinandergesetzt und habe danach eigentlich alle sozialen Events, die ich so hatte, gecancelt, weil ich es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte.
Weil nämlich
gerade so die wichtigste Aufgabe ist, dass man die Ausbreitung eindämmt, das wissen wir ja alle. Und warum ist genau jetzt der Zeitpunkt? Weil jetzt infizieren wir uns alle und keiner merkt's, weil die Symptome kommen erst in 10 Tagen. Und deswegen ist es halt schwierig, zu sagen, so, ja, jetzt gerade soll jeder nach seinem Gusto, weil so einfach ist es halt nicht, sondern Sozialkontakt, soweit es geht, vermeiden. Und das ist irgendwie der einzige vernünftige Umgang, den man damit gerade haben kann, weil sonst nicht nur die Risikogruppen sterben könnten, sondern es ja auch dazu kommt, dass Kapazitäten im Gesundheitssystem ein bisschen knapp werden. Und dann sind es nicht mehr nur die Risikogruppen, sondern dann sind es auch andere Notfälle, die plötzlich nicht mehr versorgt werden können. Und ich finde, diese Situation mir vorzustellen, wie sie gerade in Italien ist, dass Ärzte Patienten und Patientinnen priorisieren müssen und damit sagen, du kriegst jetzt
und
Sauerstoff
nicht.
Und du nicht und du stirbst vielleicht und du nicht.
Ich habe heute gelesen, es
ist eines der krassesten Sachen.
Das ist langsames Ertrinken. Also dieses Lungenversagen, Infektion, das ist wie ein langsames Ertrinken.
Hey, lass den Podcast noch ein bisschen mehr Panik machen. Wie wär's denn damit?
Aber ich muss sagen, zum Panik machen, ne? Das Ding ist halt.
Es gibt auch gute Panik.
Dass Leute, zum Beispiel Panic at the Disco.
Oh, wow. Ja, der Pokal an den besten Wortwitz geht hier jetzt an dich. Ich schicke die leere Weinflasche zu dir rüber.
Danke.
Ist leider leer, jetzt geht's erst rund.
Nee, aber ich glaube, alle sagen so, ja, Ruhe bewahren, keine Hysterie, bla. Aber man sieht, finde ich, sehr schön am Klimawandel, dass wenn es keine Hysterie gibt und keine Panik, dann macht einfach niemand irgendwas.
Da mein Lieblingszitat zu der ganzen Corona-Geschichte bis jetzt, dass der Publizist, den die für Corona angestellt haben, den hätten sie damals auch für den Klimawandel nehmen sollen.
Richtig, ja.
Das ist jetzt mein Lieblingszitat zu dieser ganzen Krise. Natürlich, was du meinst mit Gusto, zurückschrauben, klar. Was man aber, glaube ich, nicht vergessen darf, ist auch irgendwo, dass das gesellschaftliche Leben, egal in welcher Form, wie es wir gerade machen auch, dass wir den Leuten einfach eine Stunde oder länger, ich weiß nicht, bei welcher Zeit wir sind, einfach eine Stunde Unterhaltung bieten. So,
oh ja.
Das darf man nicht vergessen. Und das ist meiner Meinung nach auch nur möglich, wenn man das Step by Step macht und sagt, hey, bleibt vernünftig, so, schraubt den Gusto zurück, ja, geh in den Park, aber setzt euch einen Meter auseinander. Damit hast du schon gewonnen.
So,
aber du hast auch meiner Meinung nach nicht damit gewonnen, einfach ein Bild von deinen Titten auf Instagram zu zeigen mit dem Stay the fuck home und dann aber nicht deine Oma anzurufen und zu sagen, Oma, du pass auf, irgendwie, lass mal für dich einkaufen gehen. So, da sind so viele Unterschiede und da muss man medial, finde ich, auch super krass aufpassen, was man teilt, was man spreadet irgendwie so und wo man auch Abstriche macht, was für einen selbst richtig ist und das
okay,
nochmal
kurze Rückfrage, Matze. Was für Leuten folgst du?
Ja, das ist auch selber.
Vielleicht solltest du mal deinen Feed aufräumen.
Vielleicht sollte ich das mal.
Aber ja,
oh, das
ist ein
Guter,
weil
ich meine, kommt auf die Sichtweise.
Ja, ich muss auch sagen.
Darf man
so
Titten sagen?
Ja, ja.
Also ich sage in meinem Podcast Titten.
Ja, ja.
Sag lieber Brüste. Nee, ist
dann sage ich nochmal Brüste.
Brüste. Aber ich muss halt auch bei mir sagen, ne? So habe Sonntag den ganzen Tag darüber gelesen und habe gedacht so, okay Marie, jetzt schränkst dich richtig ein, bleibst zu Hause. Und es hat ungefähr 8 Stunden gehalten. Okay, eine Lüge, vielleicht 20 Stunden, aber dann erster Mental Breakdown. So. Weil ich gar nicht darauf klargekommen bin, alleine zu Hause zu sitzen. Und ich glaube, das ist auch ein richtig wichtiger Punkt, dass man sagt, jetzt wo alle irgendwie in sozialer Quarantäne sind, muss man die Bedürfnisse nach Nähe und nach sozialen Events irgendwie anders erfüllen. Und klar, man kann sich einen Podcast anhören, aber ich finde es irgendwie auch ganz geil, dass so coole Konzepte aus dem Boden schießen, wie jetzt... Heute kam von der Clubkommission ein Berliner Streaming-Dienst, wo die ganze Zeit nur Performances und Auftritte gestreamt werden. Oder ich zum Beispiel mache heute Abend Digital Drinks mit ein paar Freunden und wir skypen halt und saufen
wie heißt
uns
das?
Rein.
Digital Drinks.
Ich muss sagen, aber man
sieht, Maria, es ist Dienstag. Wenn auch so die Saufen verabreden,
Corona-Tuesday.
Es ist Dienstag.
Digital Drink.
Corona-Tuesday.
Nur einer.
Ich finde jetzt, aber das ist das Witzige daran, durch dieses ganze Ding und das ist das, was ich auch vorhin ein bisschen meinte, es entstehen so die Leute in Italien auch am Balkon mit dem Singen und so, irgendwie diese Krise oder diese wirkliche Panik, die ist ja gar nicht so krass im Realen zu spüren. So. Die ist eher in den Medien zu spüren.
Ja.
Und wenn du dann jetzt dich mit deinen Leuten über Skype triffst und was zusammen trinkst, ist es irgendwie ein cooles Ding. So.
Ja.
Also man muss schon sagen, irgendwie ist es cool. So. Es ist auch so ein
das
Livestream
ist halt
dann oder sowas.
Auch,
ist dann
ja.
irgendwie, okay, wir haben jetzt irgendwie die Krise voll, wir machen jetzt ganz crazy Sachen, weil das macht es irgendwie noch spannender, als es, also man muss ja sagen, es ist ein spannendes Thema.
Ja.
Ich habe noch nie so viele Nachrichten konsumiert wie jetzt aktuell.
Ja, ja, voll,
ja,
voll.
Du konsumierst die Nachrichten, Live-Ticker. Früher kann ich das von meinem Vater, wenn er irgendwie mal den DAX oder sowas angeschaut hat, ich dachte mir, was ist denn das? Wie kann man sich sowas anschauen? Jetzt gucke ich mir
ja,
Live-Ticker-Nachrichten an. So.
Also, ich spannender als der Club.
Oh Mann, ich als neue Nürnbergerin musste direkt Sport erst wieder schalten, so Club,
der Club.
Fußballclub.
Der
ja,
Club!
Ja.
Du musst es anders aussprechen, du musst du Club sagen.
Wo kommst du ursprünglich her?
Ja? Aus Nordrhein-Westfalen, aus Brilon heißt das.
War das NRW, das da geht es jetzt am meisten ab, oder?
Ja, aber ländliche Region.
Okay.
Deswegen ist es da noch nicht so schlimm. Mhm. Aber da geht's ab, ja.
Das war, glaube ich, das krasseste
da
betroffene
ab.
Bundesland gerade. So.
Das ist
keine
Formulierung.
Geht's
negativ da geht's richtig ab jetzt.
Da geht's ab.
So Zombie Nation und Last of Us, irgendwie sowas. Da geht's so richtig ab jetzt.
Ja, zocken, auch was Geiles.
Ich habe mir eine PlayStation gekauft jetzt tatsächlich.
Echt jetzt?
Ja, gestern
hast
erst.
Kann ich mal vorbeikommen?
Hat sich mein Mitbewohner auch überlegt.
Aber
ich dachte mir, die PlayStation 5 kommt bestimmt jetzt irgendwann. Ja, gut. Das
nee, ja, Rebuy. Einfach über Rebuy so. 21 Tage Rückgaberecht und gib ihm halt. Zwei Wochen durchzocken und dann tschüss.
Ja, gut.
Ja, aus
geht
dem
einfach,
Smart.
Oder wie?
Smart.
Ja.
Smart.
Hast du
ja
schon öfters gemacht, oder?
Nee, ich bin das erste Mal arbeitslos jetzt.
Ah, okay.
Und auch das erste Mal Corona.
Ja, geil. Geil, geil. Ja, krass. Aber
ja,
ich muss
den Humor nicht verlieren, du. Darf man nicht verlieren.
Das stimmt. Nee. Harte Zeiten, harte
Wortwitze.
Ja. Marian wollte, glaube ich, was sagen gerade.
Ah, alles gut. Ich glaube, soziale Isolation ist auf jeden Fall mit das Schwerste.
Ja.
Und wir sind jetzt nur am Anfang. Also das ist ja auch faktisch so, wenn man sich die anderen Länder anschaut und da schaut, wie da das Vorgehen war. die, die jetzt schon ein paar Schritte weiter sind, kann man eigentlich vorhersagen, dass nächste Woche auch alle Restaurants dicht machen müssen, nicht nur bis 15 Uhr oder deutschlandweit 18 Uhr. Das heißt, das wird alles nach und nach mit denselben Schritten kommen. Was ich spannend finde, ist die Tatsache, dass wir sehr wenig Tote haben auf alle Infizierte. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung für die Risikogruppen, dass unser Gesundheitssystem hier sehr gut ist, dass wir gute Fachleute haben. Und ja, am Ende wird sich jetzt nur noch zeigen, wie lange das geht und diese Katastrophe, die irgendwie vor der Tür steht, die man aber nicht spüren und sehen kann, die wird eigentlich erst so wirklich in einem Monat oder wenn eben gewisse Firmen oder Geschäfte über 2 Monate dicht haben, die Reserven irgendwann weg sind, erst dann wird man das, glaube ich, so richtig spüren und bis dahin macht's nur Sinn, die gute Laune nicht zu verlieren. Ja.
Was ist denn eine Lösung? Also, was glaubt ihr denn wäre jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Z-Bau ist, es ist ein Riesenkomplex. Mhm. Die Veranstaltungen werden dann auf Dezember, sind die ersten Veranstaltungen wieder? Also bis dahin ist jetzt wirklich schon sicher...
Nee, 19. April. Derzeit bis 19. April werden halt Veranstaltungen verlegt.
Ah, okay. Und die werden halt auf Dezember verlegt, aber ab 19. April ist man jetzt noch optimistisch und sagt, da kann es wieder weitergehen, eventuell.
Ich glaube, man ist optimistisch, ist glaube ich die richtige
Frage. Mehr oder weniger, würde ich jetzt sagen. Also ich persönlich glaube, dass am 19. April noch nicht alles vorbei ist.
Können wir Wetten abschließen hier jetzt?
Ja, aber ich glaube auch nicht. Absolut. Also ab 19. April kann ich mir jetzt auch
Es ist tatsächlich ein Thema, was ich gerade sehr viel google.
Impfstoff und ist halt das Einzige, was halt irgendwie könnte, noch weiterbringen würde. Halt dann.
Das könnte aber auch dann, ich meine, wer infiziert ist, ist trotz Impfstoff 28 Tage trägt er das Virus mit sich. Das heißt, oder man sagt bis zu 28 Tage.
Mhm. 28 days later.
Ich hoffe.
Oh. Ja. Oh. Also, aber Impfstoff allein ist halt auch so eine Geschichte, die irgendwie vielleicht in 1,5 Jahren mal kommt.
Ich glaube auch nicht, dass das so bald kommt.
Also ich glaube, so das Problem ist ja gerade so Slowdown der Infektionen und dann aber, wenn irgendein kritischer Punkt erreicht ist irgendwie, wenn 60% der Bevölkerung infiziert sind, dann ist es auch wieder egal. Genau. Nur bis es an diesen Punkt kommt. Ja, das
die
ist
sind dann wieder immun dann halt. Ja, dann
ja aber selbst, ja. Als selbst wenn du immun bist, kannst du tatsächlich nochmal in der Zeit Leute anstecken. Also es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie sagst so, wow, du leuchtest dann so ein bisschen golden.
28 Tage.
Du weißt, du läufst dann durch die Gegend so, fickt euch, ich kann jetzt wieder in den Park. So, nein, so ist es halt leider auch nicht.
Ja, aber das sind eben diese 28 Tage. Danach bist du immun und steckst auch niemanden mehr an. Ja. Da bist du auch kein Träger mehr des Viruses. Zumindest laut einer Studie, die sehr... Also die Drosten auch als jetzt
dazu noch im Z-Bau
die Quelle genannt hat.
Im Z-Bau. Im Prinzip, das Ding hat dicht, was sind bei euch so die Notfallmaßen? Also die Leute werden weiter bezahlt, Festangestellte, die Miete wird bezahlt und wie lange hält sowas gut, wie lange steht ihr das durch? So?
Naja, der Z-Bau ist so wie die meisten eine GmbH.
Ja.
Hat, also viele wissen ja, der Z-Bau ist auch subventioniert, aber die Subventionen sind fest im Haushalt. Das heißt, sie werden jetzt nicht mehr oder weniger, das ist egal, der Z-Bau muss ungefähr mehr als die Hälfte selbst erwirtschaften. Das heißt, wenn die Reserven aufgebraucht sind, dann muss auch der Z-Bau als GmbH Insolvenz anmelden. Ich bin nicht die Geschäftsführung des Z-Baus, deswegen muss ich mich zum Glück nicht damit groß beschäftigen und die Zahlen anschauen und kenne auch die Zahlen zum großen Teil nicht so. Ich kann es nicht sagen, wie lange der Z-Bau das durchhalten würde. Natürlich gibt es Vermutungen, aber faktisch ist es so, jetzt ist die Zeit, Kurzarbeitgeld zu beantragen. Das ist ja auch, also die Regierung ist da dran, das so schnell wie möglich umzusetzen. Jetzt als Gastronom muss ich halt auch für die Leute schauen, dass wir Kurzarbeitgeld kriegen. Das ist super schwer, als kleines Unternehmen da jemanden vom Arbeitsamt zu erreichen. Also ich sag's mal so, die Hotline zu Kurzarbeitgeld macht nur düt, düt, düt. Wo ich aber auch
Verständnis habe. Bei mir hat es nicht mal geklingelt beim Arbeitsamt.
So. Ja, genau. Also es hat
einfach
nicht mal
eine Minute lang still und dann so ein kam einfach nur so ein lautes Nein. Und dann war weg. Nee, irgendeine Frauenstimme kam halt so, ja, ihr Anruf kann gerade nicht durchgestellt werden. Also,
und das ist so, ich hoffe halt, dass dass genau die Leute, die gerade nicht ans Telefon gehen können, sich zusammen an den Tisch setzen und dann die Möglichkeiten, die man hat, bei sich auf die Website stellen und alle dann plötzlich da die Infos sich herholen können. Mhm. Ansonsten, die sind maßlos überfordert.
Was ist, das Stundengeld wird von dem Staat, also vom Arbeitslos, also vom Arbeitsamt genau. bezahlt im Prinzip.
Quasi ist es so, also ich muss auch sagen, ich lese mich da jetzt seit drei, vier Tagen rein und die neue Gesetzeslage ist noch nicht ganz sicher. Mhm. Deswegen kann ich nur über das Kurzarbeitgeld, wie es davor auch, wenn jetzt bei VW die Werke teilweise stillstehen, weil keine Autos mehr wegen Dieselskandal bestellt werden, dann kommt das Kurzarbeitgeld zustande. Das heißt, der Arbeitgeber schaut, wie viele Stunden kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin noch leisten, wie viel können sie gebrauchen. Das heißt, die hat dann statt einer 30-Stunden-Woche eine 5-Stunden-Woche, arbeitet 5 Stunden am Band und die restlichen 25 Stunden bezahlt, von den restlichen 25 Stunden bezahlt der Staat 60% Arbeitslosengeld. Wenn sie ein Kind hat, 67%. Mhm. Das ist so das Kurzarbeitergeld. Dafür musst du aber Voraussetzungen noch haben, zum Beispiel der Resturlaub und die Überstunden müssen abgebaut sein. Das sind so jetzt, aber wie gesagt, die aktuelle Lage ist es gefährliches Halbwissen, weil faktisch gibt es da noch keine Neuigkeiten. Mhm. Die hoffentlich bald kommen und alles geballt im Internet nachzulesen.
Stichwort Internet. Wir haben jetzt alle, glaube ich, schon sehr viel darüber geredet, zur Anzahl der Infizierten, Impfstoffe, pipapo. Vermutlich wissen es die meisten von euch irgendwie auch schon, aber Robert-Koch-Institut veröffentlicht jeden Tag auf YouTube irgendwie so 30 bis 60 Minuten, glaube ich, eine Pressekonferenz mit Updates. Was bisher für mich das Informativste und Beste war, was ich, glaube ich, zu diesen ganzen News-Tickern, die irgendwie von RTL bis Merkur und hast du nicht gesehen, Lokaltratsch blättern, die können gar nicht so schnell drucken, so schnell, wie es da News dazu gibt, aber die machen so jeden Tag so ein halbstündiges bis stündiges Update, da vielleicht als Empfehlung irgendwie an euch und jeden, der das hört, hat mich tatsächlich beim ersten Mal hören extrem beruhigt. Also es war zwar harte Fakten und viel so auf einmal, aber es hat mich beruhigt, weil auch einfach Fragen gestellt wurden von Journalisten. Vorausgehend waren dann eben einfach so ein paar neue Zahlen und die lügen dich, so blöd wie es klingt, aber die schmeißen einfach nur mit Fakten um sich und sagen, das wissen wir auch nicht oder das wissen wir und das können wir vielleicht morgen sagen, vielleicht auch nicht. So, und es ist mir persönlich immer lieber, als ja einfach jemand, der sagt so, wappnet euch, denn die Apokalypse ist nah. Bis jetzt hat sich niemand getraut, Hamsterkäufe zu sagen. So, aber
ich muss sagen, alles in allem, es ist ein kritisches Ding. Jetzt gerade diese ganze Thematik, ja. Diese Heavy-Sachen, die traut man. Das ist das, was ich vorhin eigentlich im Ansatz auch ein bisschen kurz mal sagen wollte. Ich glaube, die Statements mit Stay Fuck Home, das ist ein Statement, das teilst du und das hat jemand vorgeschrieben und damit kannst du nichts falsch machen. Zu sagen, ey, Stay the Fuck Home ist ein Statement. Ey, das sage ich so und ich will Sicherheit und damit halte ich mich irgendwie ein bisschen raus. Aber im Endeffekt traut sich niemand so richtig, weißt du, wenn du nicht zu weit aus dem Fenster lehnst und sagst, das ist die schlimmste Krise überhaupt, wir müssen jetzt reagieren, sonst könnte es morgen vorbei sein. Also, weil ganz heavy gesagt, so, das weiß gerade niemand. Ja. Wenn morgen ist alles doch irgendwie ein Riesenkrock sein, die Medien haben völlig überzogen und dann bist du halt der Verschwörungstheoretiker. Und wenn du sagst, ey, das Ding ist nix, das ist kacke, dann ist es morgen das Krasseste und sagt jeder, ey, guck mal, die Verschwörungstheoretiker waren die, die recht hatten die ganze Zeit. Das siehst du jetzt schon auf Social Media. Ja. Du siehst jetzt schon, dass die ganzen Leute plötzlich anfangen, Verschwörungstheoretikern, die damals mit dem größten Bullshit gekommen sind, plötzlich irgendwie Rechte geben oder sagen, ey, ihr, guck mal, damals haben die immer gelacht, so. Ja. Aber damals habt ihr immer gelacht und mit den Chemtrails, damals war das immer so und niemand hat auf uns gehört, als wir gesagt haben, die Politik will jetzt irgendwie eine Krankheit in die Welt setzen und die alten Menschen wegen demografischen Wahlen umbringen. Das ist so ein Verschwörungstheoretiker-Ansatz. Aber im Endeffekt sind wir jetzt alles Leute, wir sind, denke ich, alle, wir informieren uns, wir sind gebildet, sage ich jetzt mal, wir gucken uns da bestimmte Informationen gerne an und nehmen erstmal einen Schritt zurück und versuchen dann eher eine objektive Wahrnehmung zu bekommen und dann die ganze Situation einfach zu benennen. Aber ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was jetzt das für ein Virus ist, wo der herkommt, was da passiert und ob das irgendwie ein Plan ist. Das Einzige, was gerade einfach nur wichtig ist, ist, dass man die Situation gut handelt und dass es so wenig Schaden wie möglich anrichtet. Ja. Ich würde jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen und mit einem Verschwörungstheoretiker diskutieren, weil er sagt, er glaubt, es wurde von dem Staat gezüchtet, um alte Menschen umzubringen. Weil ich muss sagen, ey, das ist so ein komisches komisches, wirres Ding gerade auf der ganzen Welt, dass ich einfach gar keinen Bock habe, irgendwie zu sagen, ey, ihr seid Verschwörungstheorie, ihr habt recht, ihr seid, ich habe gar, also ich persönlich muss sagen, ich habe da gar keine Ahnung. Da kommen
wir auf das Boot wieder zurück, in dem wir trotzdem irgendwie alle sitzen, so egal, wer am Schluss irgendwie Schuld trägt. So. Es gibt diesen blöden Satz, aber er passt halt irgendwie so auch so, da draußen sterben Menschen. So, weißt? Und ich meine, das ist Fakt.
Also,
so.
Also ganz
was sollen wir da lange diskutieren über Verschwörungstheorien? Ja. Also.
Aber es ist schon auf jeden Fall ein Thema, dass Leute versuchen, da Kapital draus zu schlagen. Ob es jetzt über Meinungsmache ist, als Verschwörungstheoretiker oder die AfD, die sagt, die keine Corona-Flüchtlinge aus Lesbos jetzt nach Deutschland. Wo halt zwei Paar Schuhe vertauscht werden.
Absolut.
Genau, und denen muss man definitiv auch weiterhin die Stirn bieten und sagen, trotz dieser Scheißsituation, ihr seid auch richtig beschissen.
Also wenn man natürlich durch die Angst dann irgendwelche kompletten Prinzipdinger in die Welt zu setzen und sagen, schaut mal, das haben wir da, ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz. Aber also ich habe gestern irgendwie, ich kam wirklich dazu und da hat mich ein Kumpel, der war neben mir gelegen, so wir waren da auf der Couch und ich habe mir wirklich so ein Video von so einem Schweizer Typen mit so einer Handykamera, ich habe mir so ein Video angeschaut und der war halt wirklich so,
ist das dieser die Österreicher, glaube ich, mit so orangenen?
Nee, es war wirklich so ein Schweizer, so wirklich mit so einem Hintergrund ganz viel Akten. Ja, Akten sagt ja erstmal seriös. Ja, das der Akten. Das ist
ein Experte.
Ja, das ist ein Experte, Und er hat sich halt gefilmt und er konnte auch wirklich sich sehr gut ausdrücken und hat dann auch einmal angefangen mit Aktenzeichen, ja. Und es gab anscheinend,
XY.
Wie gesagt, und die Akten, mein Freund hat halt neben mir mitgehört und meinte so, Digga, was guckst du für eine Scheiße an? Ja. Eine Verschwörungstheorie, Kack. Und ich muss sagen, ich habe dann zu ihm gesagt, hey.
Super interessant.
Ich finde, ich habe zu ihm gesagt, so, hey, ich persönlich finde es gerade, meine Tendenz ist auch, das ist Bullshit. Ja. Aber ich will mir gerade eben irgendwie einfach verschiedene Sachen drüber anhören aus komischen Quellen. Auch, die können
weil du auch einfach Zeit hast.
Jetzt, ne? Ja, ich habe auch Zeit dafür. Ja. Und ich will mir das einfach mal anhören, so, ja. Und dann kommt ja irgendwelche mit Aktenzeichen und da und so. Und dann dachte er, was macht man ja normalerweise nicht bei Verschwörungstheoretikern, aber dann stand das Aktenzeichen da. Und dann dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt wirklich mal auf diese Patent an. Durch meinen Job hatte ich ein bisschen was damit zu tun. Gucken wir es an. Und das gab dann irgendwie diesem Aktenzeichen 2016, Impfstoff, Coronavirus, bla bla bla. Ja, das, und dann heißt es wieder, okay, ist ja eine Abwandlung von dem Coronavirus und sowas. Also dann gibt es wieder verschiedene Meinungen und dieser Impfstoff wurde halt damals 2016 in Wuhan, in China, da wo dieses Virus herkommt, wo dieses Impfstoff patentieren lassen und so. Und dann kommen halt irgendwelche Sachen und du guckst es dir an und dann wirst du halt irgendwie, du wirst wahnsinnig halt irgendwann so ein bisschen. Natürlich, du darfst dich davon nicht anstecken lassen und natürlich ist es immer Schritt zurück, durchatmen, objektiv betrachten. Aber trotz allem muss man im Endeffekt halt einfach...
Das ist gefährlich.
Ja, du musst die Welt halt mal ein bisschen realistisch betrachten. Und ich glaube, wenn man die Welt... Und da lehne ich mich bei so einem Podcast vielleicht, das ist halt so eine Meinung, da sagen halt alle schon wieder, oh, okay, das ist jetzt nicht die Mainstream-Meinung und das kann jetzt etwas sein, das ein bisschen aneckt oder so. Aber ich persönlich glaube, dass die Welt schon dem Kapitalismus beispielsweise so sehr untergeordnet ist, dass es da schon Sachen gibt so vom Background, die wollen wir gar nicht wissen. Also was Amerika schon an Golfkriege Sachen offengelegt haben in ihren Akten oder sowas, wo wir jetzt sagen, hey, das war vor 30, 40 Jahren gut, die haben da irgendwie Terroristen Waffen geschickt, so, aber es ist so lange her, irgendwie gibt niemand die Schuld jetzt dafür.
Das ist aber tatsächlich ein Punkt, irgendwie, wo ich sage, Verschwörungstheorien hin oder her so und Fakten, die vielleicht mal in 30, 40 Jahren dann doch der Wahrheit entsprechen, wenn man sie nur vermutet hat. Mhm. Ich finde, das ist ein Thema, wie du schon sagst, kann man sich gerne damit auseinandersetzen, solange man irgendwie die objektive und realistische Meinung beibehält. Was ich viel, viel gefährlicher finde als sowas, sind, deshalb habe ich jetzt auch, du hast ja zwar angefangen mit dieser Schweizer und ich so, hör mal zu den Österreichern. Nein, ich habe ein Video gesehen von irgendeinem Comedian, irgendeinen Social Media Hype.
Mario Barth.
Ja, der gute alte Österreicher Mario Barth.
Frauen sind schuld.
Frauen haben den Corona.
Freundin kennst du, Corona kennst du, meine Freundin. Das war ein Dude, der hat sich einfach vor seine Kamera gesetzt und das finde ich tatsächlich die gefährlichste Meinungsmache und auch irgendwo, ich nenne es wirklich ganz frech, Hetze. Weil der hat sich hingesetzt und eigentlich nichts gesagt. Außer Wut. So, der hat einfach nur wütend Sachen gesagt, wie, dass ihr Politiker euch nicht schämt. Ihr lasst uns im Stich. Du bist das Problem. Ja. Und wir da unten dürfen das und das nicht. Und ihr wisst viel mehr als wir. Und deshalb bla bla bla. So, dann hat er irgendwie auch die Völkische Partei Österreichs irgendwie erwähnt, irgendwie so, dass er da schon längst Förderpakete von mehreren Milliarden irgendwie nach Österreich geflossen sind, was er in Deutschland noch gar nicht passiert. Pipapo, witzigerweise einen Tag später haben sie genau diese milliardenschweren Förderpakete irgendwie auch beschlossen. Aber das Video hat mir wirklich gezeigt, so, ich weiß bis heute nicht, warum ich es mir ganz angeschaut habe,
Zeit, wir haben Zeit.
Ich hatte einfach Zeit, ja. Ich hatte an dem Tag einfach nichts zu tun. Nee, Quatsch. Das waren 4 Minuten und er hat nichts gesagt. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, was ich, glaube ich, mir jetzt angewöhnen sollte, eben auch bei solchen Videos. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen.
Mhm. Hast du das vorher noch nie gemacht?
Naja, bei solchen Videos nicht, weil okay. Das macht mich dann irgendwie noch...
Willkommen in 2020.
Ja, okay, peinlich für mich. Nein, scheinbar bilde ich mir übrigens selber gerne meine Meinung. Nein, macht ja nichts. Aber ich glaube, die ersten 10 Top-Kommentare waren alle nur recht hatte.
Mhm. Klar.
Der hat recht. Auf jeden Fall. Das, was er sagt, der hat völlig recht.
Aber ich muss
Bro, der hat nichts gesagt. Das ist einfach wirklich gar nichts.
Halt. Aber ich finde, da muss man auch einfach sagen, jetzt Social Distancing, jetzt ist die Zeit, mal wieder richtig krasse Facebook-Diskussionen
anzufangen.
Oh. Ja, und auch so Sachen unter so einem Video mal bis zum Ende diskutieren.
Oh, geil, ja.
Dafür haben wir jetzt Zeit.
Jetzt ist auch die Zeit, irgendwie, ich habe es jetzt auch schon auf Facebook ein paar Mal gelesen, so wenn Leute Statements zu Corona irgendwie veröffentlichen und anfangen mit dem Satz, ich will ja jetzt keine Diskussion los. Treten. Mhm. Aber Welt, hier meine Meinung, wo ich mir denke, ja, dann behalt sie für dich. So, das ist doch genau das Schöne daran. So, wir
oder
leben
machen
jetzt
einen Podcast draus.
Ich habe noch nie meine Meinung dazu gesagt, aber
ja,
jetzt muss ich sie auch mal loswerden.
So ging das Video von dem Dude los. Dann,
ja, klar.
Ja. Also ich weiß ja nicht, ich glaube, um vielleicht auf die Premiere, was ich vorhin gesagt habe, für jeden von uns ist das neu, wieder zurückzukommen, auch Social Media, allgemein, wie transparent die ganzen Medien sind und das, was irgendwie auf der ganzen Welt passiert, ist für uns völlig neu. Mhm. So, was war so das Weirdeste, was ihr bis jetzt gesehen habt, Social Media mäßig, Verschwörungstheorien?
Die schönste Verschwörungstheorie fand ich, dass es von der Biermarke Corona gestreut ist. Und das war halt auch sowas, wo ich gelesen habe. Ich muss zugeben, ich habe so ein paar Verschwörungstheoretiker-Gruppen in Facebook, weil ich es super unterhaltsam finde.
Geil, muss ich sagen.
Immer diesen tollen Effekt. Dass irgendwelche Erbsenmenschen wirklich die Welt beherrschen und halt zu wissen, dass...
Entschuldigung, ich habe getrunken, du Arsch.
Aber dass halt Leute es wirklich glauben, das ist ein Effekt, der belustigt mich. Und deswegen... Ja. Da gab es auch unter anderem, dass es eine Werbekampagne von Corona ist, die halt leider ein bisschen... schief gelaufen ist. Mhm.
Das ist das eine. Die machen die Umsätze ihres Lebens. Wer hat von euch jetzt seitdem eine Corona getrunken?
Null. Ich hab Angst davor.
Ich habe schon Corona getrunken.
Also mein Großvater hat den Witz gemacht, ob wir jetzt bei uns im Lokal das Corona verkaufen, fand er selber. Ich hab dann gemeint, nein. Und dann hat er gesagt, sorry, war ein Witz. Sonst hat mein Großvater nicht allzu viel Humor. Aber
ich möchte ihn im Dezember kennenlernen, bitte.
Auf jeden Fall.
Ja. Krass.
Nee, witzige Verschwörungstheorie. Hat noch jemand eine?
Oh ja. Ich muss sagen, meine Lieblingsverschwörungstheorie ist, dass es eine Aktion der Feministinnen und Feministen auf der Welt gegen alte weiße Männer ist, weil das nämlich die hauptsächlich betroffene Gruppe ist. Und die habe ich gehört und dann poppt auf in meinem Newsfeed, Friedrich Merz hat auch Corona. Ich glaube, sie ist einfach wahr.
Oh. Die bösen
Trump
alten weißen
ist auf
Männer.
Verdacht. Bolsonaro, okay, er ist nicht weiß, aber but still.
Ja, Bolsonaro hat mich wirklich sehr erfreut, weil als es mit Corona losging, war er auch einer, der gesagt hat, es ist eine Erfindung der Medien.
Ja.
Und da macht es, also das ist so ein bisschen Balsam für...
Ja,
die Seele. Wenn man dann liest, dass Bolsonaro im Verdacht steht, er ist ja nicht infiziert und ich wünsche niemandem den Tod, also außer Nazis.
Aber ich dachte...
Wir fordern eine gute Diskussion und einen gesunden Geisteszustand.
Absolut, ist sehr warm geworden. Bitte?
Ist es positiv getestet von Bolsonaro Fake News?
Ja. Ich habe gelesen, dass er nicht infiziert ist und Trump auch nicht.
Ja, das haben wir auch gesehen.
Oh Mann. Und war gar keinen Spaß in so harten Zeiten.
Naja, da können wir jetzt unsere Verschwörungstheorien beginnen, ob das nicht gelenkt ist.
Also ich finde die Feministen-Verschwörungstheorie schon gut. Die ist super. Auch.
Ja, aber die ist dann wahrscheinlich auch aus dem Ruder gelaufen, weil es trifft ja nicht mehr nur noch die alten
aber
weißen Bissen.
Aber hauptsächlich.
Ja, aber also ich habe jetzt heute erst gelesen, ich glaube in Afghanistan war es, dass 93 oder 39, ist doch egal. Nein, Quatsch. Oh Gott, bin ich so unsensibel.
Eine bestimmte Anzahl an Menschen.
Ja, Zahlen und Fakten. Ganz schwierig natürlich. Die sind aus Quarantäne ausgebrochen aus dem Krankenhaus, weil sie gesagt haben, die Bedingungen hier in dem Krankenhaus ist schlimmer und es ist einfach risikoreicher, dass man sich hier ansteckt, als hier in Quarantäne zu bleiben. Und die haben dann mit Hilfe ihrer Familien sind die dann aus der Quarantäne ausgebrochen, wo ich mir denke, ich glaube nicht an deine Verschwörungstheorie, Marie. Ich glaube, es ist einfach so, es geht um die Welt und dann ist es entweder eskaliert.
Du glaubst nicht an meine Verschwörungstheorie.
Nein, es tut mir unglaublich leid. Du hast mich als Anhänger verloren.
Ich war eigentlich schon angesteckt.
Ich dachte, wir hätten jetzt eine Lösung.
Ich war schon dabei. Ja. Ich habe relativ wenig Verschwörungstheorien echt mitbekommen, muss ich sagen. Also es kann auch wirklich dran liegen,
dass du sie alle glaubst.
Nein, ich glaube, es kann wirklich dran liegen, dass halt genau ich vielleicht auch damals ein Kandidat war, der in Zeiten der Medienkrisen erstmal auch gesagt, ich war auch einer der Menschen, der erstmal gesagt hat, ey, wartet mal ab, so, jetzt komm, filmt euch da jetzt nicht zu sehr rein, natürlich ernst nehmen, ja. Also da war ich schon immer absolut dabei, aber jetzt erstmal beruhigen so, und ich glaube, das ist ja auch wichtig für die Gesellschaft. Ich glaube, es ist ja auch wichtig, den Leuten erstmal zu sagen, komm, das wird optimistisch denken, das Glas ist halb voll, so.
Sorry.
Da haben wir wieder. Ja, aber ich glaube, es ist schon... Wenn du halt wirklich, ich glaube, wenn das sind ja Profis, die jetzt hier die ganzen Medienberichte machen. Ja. Und wenn die keine Profis wären, ja, und die Sachen nicht einfach faktisch runterbrechen würden und einfach nüchtern sagen würden, okay, wir haben so viele Infizierte, wenn das so und so weitergeht, dann kommt es da und dahin, aber wir kriegen das unter den Umständen wieder unter Kontrolle. So. Und wenn du da aber jemanden der hast, der dann irgendwie sagt, ey, Leute, schaut ziemlich kacke aus gerade, so, dann ist der Hamsterkauf hier jetzt gerade nur so ein Anfang, ja, weil ich meine, dann würden die Leute da würden die sich prügeln halt in den Läden. Ja, das ist halt einfach ein bisschen die Problematik.
Es ist quasi moralisch ein einfaches Thema, weil es Experten gibt, die sagen, was Sache ist.
Ja.
Lustigerweise sollte dann der Klimawandel auch moralisch ein einfaches Thema sein.
Aber er ist ja noch weit hin.
Experten gibt, aber erst noch weit hin.
Da würde ich der große Unterschied.
Beim Katastrophenfall, so, dann stellen die Leute die Fabriken ein. So. Beim Katastrophenfall können, das haben wir jetzt gesehen, alle gemeinsam.
Genau.
So. Wenn das Militär vor der Tür steht und die erste Tsunami schon die ersten 100.000 mitgeschwommen hat, dann kommt der Katastrophenfall und dann können die die ganzen Fabriken zumachen.
Es ist halt beim Klimawandel so ein ganz schleichender Prozess. Aber für uns als, sag ich mal, Otto-Normalverbraucher, ist es moralisch einfach, weil wir können auf Expertenmeinungen hören.
Ja, das ist auch das Glück der Transparenz, der medialen Transparenz tatsächlich in dem Fall. Ich habe noch, also meine Verschwörungstheorie ist ähnlich wie die von Marian, nur dass es bei mir nicht Corona ist, bei mir ist es Barilla.
Barilla?
Ja, die Pesto-Soßen, also es war auch alles im Angebot. Also wenn noch was da war, es war alles im Angebot. Ich bin ja.
War halt Corona drauf, weil Italien.
Oh, das war fast ein gleiches Stöhnen hier. Nee, ich glaube, Stichwort Hamsterkäufe, das ganze Zeug. Ja, Leute, macht, Alter. Mhm. Ey, solange man irgendwie nicht. Also für mich ist Stichwort Hamsterkäufe, glaube ich, mit einem Satz erledigt. Und zwar, wenn mein Nachbar bei mir klingelt und fragt: Ey, hast du noch Klopapier für mich? Dann gebe ich ihm eine Rolle. So, und wenn jemand sich einbildet, da 10 Packen zu kaufen und dann hat jemand keine mehr, dann soll er sie verteilen. Natürlich, jetzt geht es nicht irgendwie um, dass jetzt von der Lufthansa Luftbrücken geschlagen werden müssen, damit wir alle noch weiter entspannt auf dem Topf sitzen können, damit wir immer Klopapier haben und keine Ahnung was. Das ist völlig egal, das sind andere Ressourcen, so, darum geht es nicht. Aber wir dürfen immer noch nicht irgendwie so das Miteinander vergessen, so das Solidarische untereinander, so, und die gute alte Nächstenliebe. Und an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Und so blöd wie es klingt, in diesen ganzen harten Zeiten und irgendwie so in diesen ganzen nicht vorhersehbaren Phasen, die dann irgendwie noch folgen werden, ist das so ein Punkt, wo ich sage, das würde mich fast sogar ein bisschen interessieren. Was denn, wie die Leute sich denn verhalten würden, wenn denn wirklich Krisenfall ist, wenn Ressourcen einfach langsam zur Neige gehen. Natürlich wünsche ich mir das nicht, um Gottes Willen. Aber es wäre, glaube ich, aus gesellschafts-sozial-kritischer Sicht irgendwie wirklich mal ein interessanter Zustand.
Vielleicht jetzt zum Abschluss dieses Podcasts langsam, vielleicht nochmal, kann man sich ja ein bisschen wirklich, man kann drüber nachdenken, natürlich ist es eine harte Nummer, aber was kann man so als Lehre mit sich ziehen? Was kann man so als okay, was kann man da Positives raus mitnehmen? Und wo man sagt, okay, die ganze Welt ist davon betroffen. Hoffentlich kommen wir mit einem blauen Auge davon, das wünschen wir uns alle. Aber was können wir da gemeinsam irgendwie für uns, also für mich ein ganz großes Thema, war jetzt keine Verschwörungstheorie, aber dieses Fass will ich gar nicht aufmachen, weil es viel zu groß ist. Aber es kam dieses Kommentar, ja, jetzt könnte man vielleicht ein bisschen Empathie für die Flüchtlinge aufbrauchen, wenn jetzt schon die Leute in die Läden kommen und Klopapier kaufen und auf einmal ausrasten, dann muss man auch merken, dass die Flüchtlinge halt einfach unter extremen Bedingungen, einfach extreme, also das können wir uns nicht, das konnten sich viele Menschen davor einfach nicht vorstellen. Jetzt hat man ein bisschen Bezug dazu. Da kommen wieder die Diskussion natürlich.
Minimal,
minimal, also natürlich, das ist ein Funken, ja, ich will das jetzt nicht miteinander vergleichen, aber trotz allem kann man dann sagen, hey, guck mal, die ganzen super Deutschen, sage ich jetzt einfach mal so böse raus, ja, ganzen super Deutschen, die haben auch eine Situation, wo die mal die Krise bekommen und wo sie nicht super perfekt handeln und sagen, hey, wir sind perfekt und wir gehen in den Laden und wir haben unsere Netiquette
wir
und
sind unbesiegbar,
wir sind freundlich,
auch so ein bisschen,
und wenn dann Flüchtling kommt, der diese Krise kommt, genau, das Ding ist halt, dadurch zieht man halt einfach ein bisschen alle Mensch, alle gleich, kommt eine Krise. Wir können alle nicht davon ausgehen, dass selbst uns kann es treffen, wenn die Krise ganz böse eintrifft, dass wir auch vielleicht irgendwann mal zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Alter, fuck so, jetzt ist hier gerade alles am Arsch. Jetzt muss ich auch ein bisschen gucken und auch ein bisschen mit durchdrehen. Weil,
ich bin anders einkaufen gegangen, bin ich ehrlich.
Anders
mit anderen Augen einkaufen gegangen.
Man hat sich dann schon ein bisschen Fertiggerichte mal eingepackt.
Ihr seid
oder sowas,
also die Hamsterkäufer.
Da bin ich weit entfernt.
Das ist genau das, was du vorhin meintest, mit dem das eigene Gewissen schärfen. Und auch das gehört dazu. Wir werden alle so krass beeinflusst davon. Und wenn man das in den richtigen Kanälen, sag ich mal, auch einfach sich selbst erlaubt, dass man beeinflusst wird. Da geht es jetzt nicht ums Einkaufen so. Aber ich lasse gerne Panik bei mir in meinem Kopf irgendwie verbreiten, wenn ich zum Beispiel an meine Großeltern denke. So. Mhm. Oder wenn ich einfach an Freunde denke, irgendwie, die vielleicht Risikogruppe sind. Mhm. Wenn ich drüber nachdenke, dass es einfach nicht kalkulierbar ist, was in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen oder sogar Monaten passiert. So, und da lasse ich tatsächlich liebend gerne in meinem Kopf so eine kleine Panik auslösen. So, habe ich kein Problem damit, weil ich kann es handeln, ich kann damit umgehen. Mhm. Und ich weiß auch, wie ich mich dann gesellschaftlich weiter verhalten muss. So ohne irgendwie, mich als Superdeutscher, hast du gesagt, das ist ganz komisches Wort übrigens. Aber da, an dem Punkt will ich selber gar nicht kommen, sondern ich will das nur mental irgendwie jetzt mich darauf einstellen und die Zeit habe ich jetzt und die Phase habe ich jetzt. Und du hast ja, glaube ich, schon so ein bisschen das Ende jetzt so angesprochen. Und auch so ein bisschen gesagt, irgendwie von wegen, ja, was könnte man daraus lernen? Was wäre das so das Fazit? Irgendwie, Marian, Marie, von euch irgendwie noch ein Statement dazu. Was könnte man aus dieser Phase lernen? Oder egal, wie lange es hier noch dauern möge, was vielleicht kann man jetzt auch schon für Schlüsse ziehen, gesellschaftskritisch gesehen?
Ich glaube, das kann ich erst beantworten, wenn die Phase rum ist und ich das Ganze reflektiert habe. Weil ich kann dem wenig Positives gerade abgewinnen. Und das liegt aber daran, natürlich aktuell ist es eine Zeit, wo es super spannend ist, das mitzuerleben. Sowas hat man noch nie miterlebt. Es ist eine Zeit, wo es noch nicht gar schlimm sind. Es sind irgendwie von 8000 Infizierten 17 Tote in Deutschland. Mhm. Also es ist, und weltweit gesehen, in China ist es vorbei, ist jetzt auch keine Riesenkatastrophe danach. Aber aktuell weiß ich es noch nicht und ich hoffe einfach, dass das mit so wenig
Kollateralschaden.
Ja, so Katastrophen.
Das ist ganz schwierig, das sowas zu sagen.
Vorbeigeht und die Maßnahmen geholfen haben. Und dann kann ich, glaube ich, einen Schlüssel draus ziehen, wie positiv das ist. Ansonsten positiv. Ich habe ein positives Video gesehen. Ich habe ein paar lustige Sachen zu dem Thema gesehen. Zum Beispiel diese Balkongesänge in Italien.
Ja.
Im Gegensatz dazu Balkongesänge in Deutschland, wo laut geschrien wird, es gibt eine Hausordnung. Sachen, die mich belustigt haben.
Für heute 21 Uhr ist ja irgendwie, hängt euch aus dem Fenster und applaudiert unseren Sanitätern und Ärzten oder sowas. Habe ich vorhin so eine Rundmail bekommen irgendwie? Hat das von euch auch jemand gesehen?
Was für eine Rundmail?
Sondern es ist auch wieder so eine WhatsApp-Rundnachricht irgendwie von wegen, häng dich vom Balkon und applaudiere den Sanitätern oder irgendwie so.
Häng dich vom Balkon.
Ja, in Portugal sowas. Und Italien haben die das wirklich gemacht.
Ja, schon.
Das war wohl ziemlich beeindruckend.
Ja,
also,
das fängt jetzt
eine ganze
auch
Stadt
an.
Applaudiert. Mhm. Also von meiner Seite muss ich mich, glaube ich, ein bisschen dir anschließen, Marian. Also ich kann dem auch nicht so viel Positives abgewinnen. Ich finde, was jetzt auch im Podcast aufkam, dass ich überrascht bin von der krassen Solidarität und von dem krassen Zusammenrücken, dem nicht Kapital irgendwie allem überordnen, sondern dann auch mal fünfe gerade sein zu lassen.
Das ist doch positiv.
Das finde ich schön und ich finde schön, dass sich sowas dann im Ernstfall doch zeigt, auch wenn man irgendwie in manchen Zeiten fast schon den Glauben dran verloren hat. Und was ich spannend finde, ist, dass es dadurch eben ganz viele neue Formen von Konsum, von Kultur und anderen Dingen gibt, dass man mal wieder irgendwie in die Tiefen von Netflix abtauchen kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Geil. Dass irgendwie man offline, offline eigentlich nicht, gesellschaftlich offline sich mal wieder zurechtfinden muss und mit sich selber beschäftigen muss. Das finde ich spannend. Und ich finde es auch cool, dass direkt auch viele Unterstützungsaktionen an den Start gegangen sind für die Kulturschaffenden. Viele Spendenaktionen laufen jetzt schon an, Crowdfunding und ähnliches. Wir von der Politbande sind gerade auch dran. Unter dem Hashtag Digital Drinks wollen wir nämlich ein Projekt an den Start bringen, aber das steht noch in den Startlöchern, bei der man sagen kann, okay, wenn ich jetzt zu Hause einen Cappuccino trinke oder zu Hause ein Bier trinke oder in kleiner Runde das mache, dass ich dann aber trotzdem an mein Lieblingscafé oder mein Lieblingsrestaurant denke. Ja. Und an die einen Teil spende. Wie genau das aussehen wird, werden wir noch sehen. Ich hoffe, es geht so schnell wie möglich. Aber da sind wir auch gerade dran. Und das ist auch wieder Solidarität, finde ich geil. Also das finde ich wirklich schön.
Ja. Voll, das finde ich auch, muss ich auch sagen, positives Ding, was ich mitgenommen habe. Auch im BIM-Club und mit allen, die da mitgearbeitet haben. Echter Wahnsinn.
Ja.
Richtig stark.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst bekommen, dazu gesagt, dass man kann sich mal wieder so in Netflix flüchten, war so ein kurzer Schockgedanke, so lass mal jetzt das Internet abstürzen. So.
Ja.
Das wäre
ja, das passiert nicht. Oh, ja,
ich glaube, dann gibt es Riots.
Da gibt es auf jeden Fall Experten, die darauf angestellt sind.
Meinst du?
Strom und Internet wird immer laufen.
Ja.
Okay. Nee, top. Also ich denke, wir haben von unserem Techniker, deinem Leon, gerade das Zeichen bekommen. Bei wie viel sind wir denn jetzt?
Über eineinhalb Stunden.
Also dann sieht so, wir haben da vor uns auch nochmal ein bisschen zusammen auseinandergesetzt, so die Thematik und wie strukturieren wir das, aber das Thema ist halt so breit gefächert.
Ja.
Wenn man da mal anfängt, ich glaube, die Welt redet drüber, da gibt es einfach genug Stoff. Und für uns war es, glaube ich, ein sehr interessanter Austausch. Also mir hat es auch sehr weitergeholfen, fand ich auch richtig cool. Und dann hoffe ich auch uns allen das Beste, dass du deine Arbeitslosigkeit irgendwie, dass es wieder hinbiegst, ja, dass das irgendwie klappt.
Das kriegen wir hin.
Ich würde jetzt sagen, komm ins Prozim.
Ja. Bisschen Renovierungsarbeit in den nächsten Wochen oder so.
Ja, klar.
Ja, machen wir.
Also Arbeit, ehrenamtlich natürlich.
Auf Spendenbasis. Ja. Also Digital Drinks, Digital Renovations.
Voll. Ja. Ja. Marian, dir wünsche ich auch viel Glück und da in der Branche ist das auch ein hartes Ding auf jeden Fall. Da fühle ich absolut mit dir. Und ich würde trotz allem zum Schluss vielleicht Marie mit der Politbande, ich glaube, das hat am Anfang ein bisschen fehlgeschlagen. Ist, glaube ich, ein richtig cooles politisches Movement, gerade aus Nürnberg, das ziemlich frisch ist. Vielleicht hast du Lust, das absolute Abschlusswort zu machen und vielleicht dazu ein bisschen noch ganz kurz einen Abschlusssatz zu sagen. Weil ich kenne es auch nur jetzt so vom Hörensagen, habe jetzt einfach nur gehört, ihr seid jung, habt Bock, was Cooles zu machen, mit euch kann man reden und das finde ich absolut geil. Deswegen würde ich euch da vielleicht ein bisschen einen Abschluss geben. Hast du da was?
Danke erstmal für das Schlusswort an mich. Matze und Marian, ihr könnt auch noch gerne was sagen danach.
Nö, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr.
Oh Mann.
Matze, danke für die Moderation, tue ich jetzt schon vorwegnehmen. Okay. Danke für die Moderation.
Matze ist auch jetzt schon gegangen.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte von der Politbande. Und wir sind, wie ich am Anfang kurz gesagt habe, eine Wählerliste, die es seit ungefähr anderthalb Jahren gibt und die jetzt gerade angetreten ist. Wir setzen uns so ein bisschen ein als Brücke zwischen der Subkultur und dem Stadtrat. Wie gesagt, Stand aktuell weiß ich noch nicht ganz genau, ob wir es geschafft haben. Und ich glaube, wenn man sich dafür interessiert und noch ein bisschen mehr erfahren will, haben wir echt eine wunderbare Folge des Zwei Flaschen Wein Podcasts mit Matze gemacht, bei der man ganz viel erfährt, sowohl über die Gründung als auch über unsere Ziele und welcher Wein die Politbande zum Beispiel wäre auch.
Wichtig.
Aber ich muss sagen, ob es klappt mit der Stadtratswahl oder nicht, das, was wir am meisten geschafft haben, ist, glaube ich, ein riesiger Vernetzungsaspekt, weil wir viele Menschen zusammengebracht haben aus unterschiedlichen Initiativen und Vereinen und das wird auch nach der Stadtrat 2 weitergehen und das ist total geil und ich glaube, gerade in so einer Zeit, wie ich eben schon gesagt habe, ist Vernetzung halt das A und O, so, sowohl für Privatpersonen als auch für Clubs, als auch für Veranstaltende und die Gastro, alle reden, zusammenhalten. Ja.
Geil. Voll, mega nice. Kurze klatschende Gruppe, macht Spaß. Heute um 21 Uhr auf dem Balkon. Für die. Ja, geil.